Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas. Aber jetzt ging der Anfang oder der Start der Sendung relativ zügig dafür, dass wir quasi wieder eine Stunde gequatscht haben.
Ich wollte gerade sagen, dass jetzt endlich das Drücken auf den Aufnahmeknopf. Ja, aber vorher das ja.
Mein Gott, gut Ding will Weile haben, oder wie heißt es so
schön? Ja, genau. Erstmal einreden.
Erstmal die Stimme warm machen, ja, so ist es.
Dafür gibt's Kaffee oder Tee.
Kaffee ist nicht so gut beim Podcasten. Das soll der Stimme nicht so zuträglich sein. Kaffee, Schokolade und so.
Warmes Bier mit Honig dann
eher. Ja, ich glaube Tee oder stilles Wasser. Ne?
Ich habe hier eine kalte Cola stehen. Ist auch nicht gut für die Stimmbänder.
Keine Ahnung, bin ich nicht im Thema, ob das gut für die Stimmbänder ist. Also generell ist Cola ja sowieso nicht gesund. Ne? Also egal, ob für Stimmbänder oder für andere Dinge.
Auch nicht die ohne Zucker?
Auch nicht die, generell ist das nicht gut. Nein, nein.
Sollte ich meinen Konsum einschränken?
Ich habe meinen Cola
weg von einer Kiste am Tag.
Ja, ich habe meinen Cola-Konsum auf null runterbekommen.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, aber schon lange her, dass ich das gemacht habe.
Der böse Coca-Cola-Konzern.
Der wird sich freuen oder nicht freuen über meinen Nicht-Konsum.
Haben die nicht auch wieder richtig gut Geld verdient jetzt irgendwie? War da nicht auch was mit Coca-Cola?
Keine Ahnung.
Nachdem sie so gemeckert hatten?
Ich bin jetzt ja kein Coca-Cola-Fanboy.
Aber andererseits, wenn man mal guckt, ja, wir hatten es jetzt nicht angesprochen eigentlich, bevor wir aufgenommen haben, aber da haben wir ja auch über einen großen Konzern gesprochen, der über nicht lässt übrigens. Wenn die Leute jetzt denken, ja, hier, der böse Konzern. Nee, wenn man mal guckt, wie viel gerade große Konzerne ja übelst gemeckert haben letztes Jahr, gerade zum Ende des Jahres hin. Und wenn du dir jetzt mal so die ganzen Ergebnisse anguckst, ja, die gemeldet wurden, ja, und mit wie viel Plus da der ein oder andere rausgegangen ist. Ach ja.
Naja, jammern hört zum Handwerk, oder wie war das? Ah nee, das war Klappern hört zum Handwerk, nicht jammern. Jammern hört zum Handwerk.
Nee, das Jammern auch. Das Jammern
ja,
auch.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Das Jammern auch. Ich werde nie vergessen, wie bei einem ehemaligen Arbeitgeber von mir ein sehr großer Kunde zu Preisverhandlungen für das neue Geschäftsjahr kam und ja auch immer gemeckert hat, ja, und die Preise und alles viel zu teuer. Und dann fährt er mit einem SLS auf den Parkplatz, wo ich auch gedacht habe, Freunde, okay, ich wäre vielleicht mit einem anderen Auto gekommen, aber egal.
Ja, aber es ist immer interessant, was das Auto immer noch so für Assoziationen bei den Menschen im Kopf auslöst. Ne? Also man denkt dann immer, oh, so ein großes, dickes Auto. Aber wenn man sich dann anschaut, wie nah beieinander doch diese Leasingverträge gerade so im Premium-Segment sind. Ob ihr jetzt bald einen Fünfer
ja,
nimmst.
Ja, okay, aber es kostet ja trotzdem Geld.
Ja, es kostet klar, trotzdem Geld.
Klar kannst du sagen, es ist ein Firmenfahrzeug und Leasingrate und bla bla.
Es ist
aber
jetzt,
trotzdem kostet so ein Auto ja Geld.
Teilweise sind die Unterschiede gar nicht mehr so riesig, ob ich jetzt einen Fünfer nehme oder einen Siebener BMW nehme. Natürlich gibt es da preisliche Unterschiede, aber manchmal gibt es dann auch Sonderaktionen etc. Man weiß ja immer nicht, was dahinter steht.
Es geht doch nicht um die Unterschiede in Leasingraten, ob du jetzt dir einen Porsche nimmst oder ein Audi.
Es geht
doch generell erstmal um die
Außenwirkung, ja.
Das auch, ja. Aber auch um den Anschaffungswiderstand, den du da hast. Und der ist jetzt bei dem Fahrzeug ein etwas anderer als bei anderen Autos. Ja.
Ja, klar.
Und auch wenn du sagst, es ist ein Firmenfahrzeug und es wird ja, trotzdem kostet das Ding ja erstmal Geld. Ja,
ja klar. Und natürlich
wie gesagt,
ist auch.
Selbst wenn du mit einem Audi gekommen wärst, okay, es kommt ja wieder drauf an, was für ein Audi, aber sagen wir mal hier mit einem überschaubaren Kombi von mir aus, ja, mit so einer, oder sagen wir mal, so einem typischen Außendienstfahrzeug, ja, wäre natürlich eine andere Sache gewesen, als wenn du jetzt mit dem Auto auf den Hof fährst.
Ja, ist klar.
Selbst wenn vielleicht in der Leasingrate der Unterschied noch nicht mal so groß ist, aber wie du es eben schon gesagt hast, die Wirkung, ja, oder die halt dann das Fahrzeug an sich dann nochmal rüberbringt, ja, oder der Eindruck, der halt dann da entsteht, ist halt ein anderer, ob du jetzt mit dem oder mit dem Auto kommst. Mir ist es ja wurscht, ja, auch wenn mein Heizungsbauer mit seinem, nicht Tiguan, wie heißt der?
Touareg.
Mit seinem fetten Touareg da auf den Hof fährt, mir ist es wurscht. Ja, weil klar. Die Kohle muss er auch erstmal verdienen, ja. Und dann sei es ihm ja gegönnt, wenn er so ein Auto fährt.
Ja,
also ich habe da kein Problem mit.
Ich auch nicht, weil es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er irgendwo Erfolg hat, nach außen hin. Ja, also das kann man ja so oder so sehen. Man kann es ja negativ interpretieren, nach dem Motto, oh, dem geht's aber, der haut aber auf die Kacke. Oder man kann ja sehen, Mensch, der hat ja Erfolg, hat viele zufriedene Kunden und kann sich so ein Fahrzeug leisten. So kann man es auch interpretieren. Ja, stell dir mal vor, also da gibt's natürlich viele Ansichten, ne?
Ob der mit dem Corsa da kommt oder mit dem ist, mir ist das vollkommen wurscht, ja.
Ja.
Aber es gibt wieder andere, die dann sagen, mein Geld.
Man kann es so interpretieren, oh Mensch, der ist ja bescheiden geblieben, der kommt mit einem Corsa oder mit einem kleinen Polo. Und man kann das als positiv bewerten und man kann aber auch sagen, Mensch, er hat es aber nicht weit gebracht, der kann sich nur so ein kleines Auto leisten. Da gibt es zwei Seiten der Medaille.
Man weiß ja nie, wieso, weshalb und
warum. Naja, klar, das weiß man nicht.
Mir ist es wurscht.
Und in vielen größeren Unternehmen ist es ja auch zum Beispiel für die Vertriebsmitarbeiter ein Incentive, wenn sie ein größeres Fahrzeug bekommen, größere Umsätze gefahren haben. Ne? Also da gibt es ja ganz tolle Incentive-Maßnahmen für erfolgreiche Vertriebler. So nach dem Motto, du kriegst jetzt kein Audi A4, du bekommst jetzt ein Audi A6 oder ein 5er-Kombi oder was weiß ich. Und eine Motivationsmaßnahme, ein besseres Dienstfahrzeug zu bekommen. Ne? Und das ist ja auch legitim. Und ich finde das ja auch, man sollte den erfolgreichen Mitarbeitern oder generell Anreize versprechen und dann natürlich auch geben, wenn sie was geleistet haben. Es ist ja ein ganz simpler Vertriebsmechanismus oder eine Motivation für die Vertriebsstruktur oder Vertriebsmitarbeiter. Ne? Finde ich ja legitim, ehrlich gesagt. Anreize geben. Paradebeispiel ist die Firma Schraubenwirt. Die fährt dieses Verfahren hier schon seit Jahrzehnten. Umsonst sind sie nicht so erfolgreich und haben 84.000 Mitarbeiter.
Wie war das? Wer nichts wird?
Geht zum Wirt.
Wird. Nee, wird. So.
Ja, oder so.
komm, hör auf, bevor wir uns da jetzt irgendwie festreden.
Wir doch nicht.
Lass uns mal
in die heutige Sendung einsteigen, meinst du?
Ja.
Obwohl, Es gab aus der Hörerschaft eine E-Mail, dass wir zu wenig Off-Topic-Themen verarbeiten in letzter Zeit. Das sehe ich ja gar nicht. Wir reden sehr, sehr viel Off-Topic.
Alle gefühlt ist es doch relativ viel.
Also gefühlt besteht unsere ganze Sendung aus Off-Topic-Themen, hätte ich bald gesagt.
Ja, aber da muss ich jetzt gerade auch noch was anmerken, weil ich sehe ja ganz prominent unsere heutige Folgennummer hier stehen.
Ist die denn so prominent?
Und ich habe heute Morgen einen Podcast gehört, der war bei der Folge 880. Und ich so, holla, okay, da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
Da kommen wir aber auch noch hin. Also ich bin da optimistisch.
Ja, wir sind ja dicht vor der 600, also von daher.
Naja, also
hinkommen tun wir auch. Ob wir diesen Podcast jemals einholen, ist die andere Frage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt von heute auf morgen aufhören. Und jetzt nochmal in den 800er-Bereich reinsenden, dauert ja auch nochmal eine gewisse Zeit. Aber da habe ich auch gedacht, okay, guck mal, da Folge 800, wie gesagt, paar 80 war das. Allerdings ein amerikanischer Podcast, jetzt kein deutscher.
Ja.
Und ich so, oh, guck mal, der ist noch mal ein paar Jahre länger mit dabei.
Ja, es gibt natürlich auch deutsche Produktionen, die ein paar Jahre länger dabei sind. Aber ich denke, wir hören
welche?
Schon. Ja, die Kollegen aus München zum Beispiel, ne?
Ja, ne? Die haben kurz vor uns angefangen.
Ein paar Jahre vor uns angefangen, um genau zu sein.
Ja, kurz, ganz kurz vor uns.
Ja, ja. Aber wir bewegen uns ungefähr von den von der Sendungsdisziplin und von den Anzahl der Sendungen im gleichen Bereich.
Stimmt, aber der ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Die sind ja auch mittlerweile schon bei welcher Folge angelangt?
Keine Ahnung. Ich höre sie leider nicht.
Wir könnten es ja mal nebenher so einfach nachgucken.
Aber nein, das macht ja dein Internet ja nicht mit. Dem bricht ja wieder alles zusammen.
Nö, wieso dann? Da muss ich doch nur in meinen Podcatcher reingucken.
Ach so, du hörst die Kollegen, okay.
Ich habe, die letzte. Oh, 831.
Ja, also da sind wir noch weit entfernt, ja.
Siehst du mal, so weit entfernt sind die jetzt von diesem US-Podcast
ja, auch nicht. Siehst du mal.
Das naja, ist bei wöchentlichem, ein Jahr. Ja, bei wöchentlichem Sendungs ungefähr ein Jahr.
Ja, und die Kollegen von Happy Shooting, die sind ja auch schon in der gleichen Kategorie unterwegs. Müssten auch so bei 800 sein, glaube ich.
Die habe ich nicht abonniert.
Die habe ich wiederum abonniert. Liegt aber auch daran, dass...
Ich höre zwar ab und zu mal rein, aber ich habe die nicht im Abo jetzt.
Ne? Der Boris war übrigens ja auch schon ab und zu mal zu Gast. Schöne Grüße nochmal nach Happy Shooting rüber.
Wer?
Der liebe Boris, nicht der Herr Becker, nicht der Herr Becker. Nein, der liebe Boris Nienke. Der war öfter mal deine Urlaubsvertretung. Ne? Du wurdest doch gut vertreten. So
Nein, ich durch Urlaub.
Prominente Podcaster vertreten.
Ich hätte mal Urlaub, ja.
Ja, gut. Also, du warst jedenfalls nicht anwesend, wo du auch immer warst. Sagen wir es mal so. Ja, gut, gut. Ja. Na gut. Aber jetzt lass uns wirklich mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen.
Ach, das wird doch total überbewertet.
Sagst du? Ja.
Ja.
Folge 564, um sie auch nochmal von der Zahl her zu nennen.
Ja, ja.
Übrigens, genau. Gestern hätte Steve Jobs Geburtstag gehabt, am 24. Februar. Ach ja, manchmal überlege ich echt, was wäre gewesen, wenn er noch etwas länger am Ruder gewesen wäre. Also, wenn er noch länger unter uns gewesen wäre.
Machen wir jetzt hier so auf Marvel? What if?
Ja, nein, das ist sehr, sehr schwer vorauszusagen, was passiert wäre. Letztendlich, keine Ahnung. Ne? Ich weiß es nicht.
In die Glaskugel kann keiner reingucken.
Ich glaube, irgendwann wäre er sowieso abgetreten, auch wenn er noch bei Kräften gewesen wäre. Ich glaube, so lange hätte er das auch nicht mehr gemacht. Weiß ich nicht, ob er noch bis zum...
Ich denke, der hätte wahrscheinlich, solange es gesundheitlich funktioniert hätte der, denke ich, schon noch versucht, das Ruder in der Hand zu halten. Ja,
ja,
denke ich schon. Ja.
Schwierig einzuschätzen, keine Ahnung. Ja, es gibt ja so...
Selbst wenn er sich vom CEO-Posten jetzt zurückgezogen hätte, wäre er, denke ich mal, immer noch aktiv gewesen.
So, meinst du im Background?
Nicht nur unbedingt im Background, sondern, wie gesagt, auch so quasi täglich aufgeschlagen. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Wie gesagt, ob er jetzt den CEO-Posten so prominent noch verfolgt oder besetzt hätte, keine Ahnung, aber zumindest mal in beratender
Tätigkeit
wäre definitiv noch da gewesen.
Ja, obwohl
ich glaube auch, man hätte bei Apple eigentlich ungern auf ihn jetzt verzichtet, gerade weil er ja auch so eine Außenwirkung einfach gehabt hat. Ja, er war ja im Prinzip, er war Apple, nicht nur das Gesicht, sondern er war ja Apple.
Ja, ich glaube, kein IT-Unternehmen in dieser Größenordnung hat sich so stark mit seinem CEO identifiziert oder umgekehrt. Also der CEO wurde so stark mit dem Unternehmen identifiziert. Ich denke, an zweiter Stelle würde da nach meiner Meinung Bill Gates rücken.
Ich wollte es jetzt nicht unbedingt ansprechen, aber es hatte nicht jeder so ein glückliches Händchen
mit seiner Außendarstellung.
Gerade bei solchen Veranstaltungen wie jetzt Apple mit seiner WWDC, beziehungsweise auch Produktvorstellungen.
Ja.
Man muss ja nur mal an den ein oder anderen Auftritt denken von
Steve Ballmer.
Namensvetter.
Ja gut, das war jetzt für die Öffentlichkeitswirksamkeit jetzt nicht unbedingt die glücklichste Person, die sie da ausgewählt haben. Ja, das stimmt. Aber selbst wo Bill Gates noch am Ruder war und er natürlich auch dann noch Steve Ballmer öffentlich aufgetreten ist, hat er sich auch, war sich nicht dazu schade, sich öffentlich zu blamieren. In seinen Augen war das natürlich keine Blamage. Es war einfach so, wie er sich präsentiert und dargestellt hat. Aber es ist jetzt nicht unbedingt die glücklichste Darstellung gewesen, sagen wir es mal so.
Ja, ist, boah.
Und jetzt finde ich ja mit dem Satya Nadella, der präsentiert sich sehr eloquent, sehr gut und nach meiner Meinung ist es ein sehr gutes Aushängeschild für die Firma Microsoft. Also haben sie einen sehr guten, charismatischen CEO. Passt gut, finde ich. Also das, was ich so von ihm mitbekomme und das, was ich so an Präsentationen sehe, gefällt mir sehr gut. Also ist eine gute Außen- oder ein gutes Präsentationsschild für die Firma Microsoft. Ja. Aber wie gesagt, Bill Gates hat sich ja auch verabschiedet und es spielt keine Rolle mehr für Microsoft, keine aktive Rolle mehr für Microsoft. Er hat es auch hinbekommen. Er könnte logischerweise auch noch am Ruder sein, aber er hat sich auch schon vor zig Jahren verabschiedet. Und ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise noch eine Rolle spielt, aktiv eine Rolle spielt.
Ja, der hat mit seiner Stiftung, denke ich mal, genug zu tun. Ja,
ja, klar. Er hat sich da ja anderen Dingen gewidmet.
Ja, ja.
Zusammen mit seiner Frau, ja. Gut.
Ja, ja, und er muss ja, oder er arbeitet ja an der Weltherrschaft. Also von daher.
Ja, das kommt natürlich. Ich glaube, wir müssen aber noch einen Disclaimer dazu einführen, sonst glauben unsere Hörer wirklich, dass wir solche steilen Thesen hier raushauen. Du.
Ja, die werden von genug anderen rausgehauen.
Ja, dann müssen wir das nicht auch noch tun.
Ich habe das, ich, mir wurde das letzte Mal in der Instagram-Timeline ein paar Sachen in die reingespült, wo ich auch gedacht habe, oh Freunde, ich kann gar nicht so schnell blocken, wie ich gerade gerne kotzen würde.
Das Problem ist, du kommst einmal auf so einen scheiß Beitrag, dann lernt der Algorithmus und dann, ja, das, genau. Das ist so.
Das ist echt traurig, ja.
Das ist echt traurig. Boah, das ist echt heftig, ja. Aber gut, jetzt sage ich zum dritten Mal, lass uns in die Sendung einsteigen. Dabei haben wir doch keine Zeit.
Alle guten Dinge sind vier.
Alle guten Dinge sind vier, okay. Fanta 4, ja, okay. Die machen übrigens tolle Werbung.
Nicht mehr dasselbe wie früher.
Tolle Werbung für den Bosch Cookit. Hast du die Werbung gesehen?
Nö.
Okay. Und das hat zumindest bei mir das bewirkt, dass ich mich mal wieder intensiver mit dem Gerät beschäftigt habe, zumindest in der Theorie. Also
ich kenne jetzt ja im Prinzip nur den Thermomix.
Ich weiß.
Also nur das Original.
Nur das Original. Also darüber kann man ja auch diskutieren, ne? Aber es ist das Original, du hast recht.
Keine Ahnung. Also,
die haben das, glaube ich.
Was gab es damals zu der Zeit, als der erste Thermomix gab?
Keine Ahnung. Damals war ich noch gar nicht auf der Welt, wollte ich gerade sagen. Das Ding ist doch schon so lange
am Markt. Das kommt noch dazu. Das ist ja älter, glaube ich, als der Erste Weltkrieg.
Oh, okay.
Also auch wieder gefühlt.
Ja, das Ding.
Fängt das wieder an, ja.
Das Ding hat ja schon eine lange Tradition oder eine lange Produktreihe. Ich glaube, wir sind bei Modellreihe 7, ist das korrekt? Oder gibt es noch? Oder ist
nö, 6.
6,
achso. 6 ist aktuell.
6 ist aktuell. Siehst du, ich hab gerade an VW gedacht, T7, aber bei Thermomix wäre es ja TM7. Ja, wenn es einen 7er geben würde, wäre es ja der TM7.
Ja, wobei mit der Durchnummerierung, weil früher waren ja die Nummern ja auch mal zweistellig und jetzt bist du auf einmal beim TM6. Also das.
Ja.
Bin ich jetzt auch nicht so glücklich jetzt mit, wie Thermomix da die Bezeichnung durchzieht, aber das müssen die ja wissen. Mhm. Mittlerweile bist du ja beim 6er. Mhm. Mal gespannt, was die nächsten Geräte da noch. Du hast ja auch wieder da den Innovations- oder das Problem mit der Innovation. Ja, was willst du halt alles noch in dieses Gerät reinstecken? Was soll er noch können? Ja, beziehungsweise welche Möglichkeiten hast du da überhaupt noch zu machen? Weil mittlerweile mit Touchscreen, Internetanbindung, App und den anderen Funktionen, die das Gerät ja so im Laufe der Jahre alles bekommen hat, bist ja auch jetzt wie bei den Smartphones im Prinzip an der Stelle angekommen, was soll da noch an Innovation jetzt kommen? Deswegen bin ich mal gespannt, wenn irgendwann mal ein neues kommt oder ein Update kommt, was der dann noch können soll. Weil, wie gesagt, viel mehr. Oder du hast jetzt auch so ein Level erreicht, ja, da wird es halt schwierig mit Innovationen, ja.
Klar, das ist ja ähnlich im Smartphone-Bereich. Da wird es ja auch immer schwieriger.
Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist jetzt mit Kenwood, dass die ja im Prinzip da auch in diese Richtung jetzt mittlerweile Angebote haben, beziehungsweise KitchenAid. Weil, wie gesagt, klar, Bosch hast du mal gehört, du hast mal die Geräte gesehen bei den Discountern. Mhm. Aber wie gesagt, das gerade hier so, und wir haben ja auch hier auch schon seit Hunderten von Jahren ja unsere alte Kenwood noch. Mhm. Das ist ja im Prinzip nur eine Küchenmaschine, in Anführungszeichen. Mhm. Die hat ja noch keine so Spielereien, wie du sie heute kriegst, ja, von Kenwood. Oder auch gerade KitchenAid, da gibt's ja, hast du dich mal, oder kennst du das von KitchenAid, was in diese Richtung geht, wie der Thermomix?
Ich habe mich nur ganz oberflächlich damit beschäftigt.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die ja mittlerweile in dem Thema auch drin sind. Weil ich hatte von Bekannten nur gehört, ja, die Tochter hat hier was von KitchenAid. Und ich so, ja, KitchenAid, da könntest du halt so die üblichen Verdächtigen, ja, oder die Geräte von, aber die haben ja mittlerweile auch sowas, ja, im Programm. Und ich glaube, mit dem letzten Update kam ja dann auch die integrierte Waage dazu, also das, was ja dann der Thermomix ja auch kann, beziehungsweise ja an Funktionen hat. Und ich so, mittlerweile kriegst du das ja im Prinzip auch gefühlt von jedem. Ja.
Ja.
Hat irgendwas Vergleichbares da im Sortiment.
Ja, ja, klar.
Ach ja.
Ja, also du, warum nicht? Ich meine, das Konzept ist ja gut und wenn es andere kopieren, muss es ja nicht unbedingt schlechter sein. Ne? Das ist halt.
Nein, um Gottes Willen, ich sag nicht, dass andere Anbieter da irgendwie was Schlechtes im Programm haben. Mir war es halt nur nicht bewusst oder bekannt.
Gerade
bei diesen Zweien, die ja eigentlich in diesem Segment schon immer mit Geräten mit Haushaltsgeräten ja unterwegs waren. Aber da wusste ich nicht, wie gesagt, dass sie jetzt auch mittlerweile in dem Bereich zumindest mal ein bisschen fischen. Ja.
Was ich halt
wie weit die da vergleichbar sind, keine Ahnung. Aber
was ich halt nur immer wieder festgestellt habe, ich habe auch Bekannte, die so richtige Thermomix-Fans sind und das ist genau das Stichwort. Sobald aus Kunden Fans werden, wird es dann sehr schwierig, mit denen konstruktive Diskussion zu führen über das Gerät, weil dann wird es, dann glänzt es schon an Majestätsbeleidigung, wenn man irgendwas gegen den Thermomix sagt. Also das ist genau wie bei Apple. Wenn aus Kunden Fans werden, wird es auch schwierig. Dann wird man teilweise nicht mehr so. Teilweise wird es dann nicht mehr so konstruktiv, sage ich jetzt mal. Ne? Deswegen, wenn mich jemand als Apple-Fanboy bezeichnet, bin ich auch immer sehr sehe ich das immer sehr kritisch. Ich mag Apple-Produkte, würde mich jetzt aber nicht als verblendeten Fanboy bezeichnen, sondern ich finde auch genügend Kritikpunkte an einigen Produkten und versuche die auch herauszusehen und herauszuarbeiten, auch wenn es mir in vielen Punkten vielleicht schwerfällt und ich wahrscheinlich auch mal ein oder das andere Auge eher zudrücke. Aber ich bin jetzt ja nicht, finde jetzt nicht alles geil, was Apple macht, um Gottes Willen. Die haben auch eine Menge Scheiße am Markt, das ist halt so. Ne? iPad der 10. Generation, beste Beispiel.
Ja, okay, hat sicherlich ein paar Kritikpunkte, richtig scheiße würde ich das Ding jetzt aber auch nicht bezeichnen.
Ne? Ja, manchmal neige ich ja zu Übertreibungen. Ja. Aber es ist ein kritikwürdiges Produkt, sagen wir es mal so.
Klar. Ja. Aber da hast du noch zwei, drei andere Produkte auch im Line-Up, wo du Kritik äußern kannst. Aber das, ja, würde ich sagen, ist mit eines der, wo man am meisten Punkte findet, die man kritisieren kann.
Ja, klar. Oder sagen wir mal, es gibt viele Kritikpunkte, die man durchaus kritisch bewerten kann an dem Produkt. Und das zieht sich natürlich auch durch die Produktpalette. Und es ist natürlich auch immer eine Frage der Ansicht. Der eine sagt, okay, das stört mich nicht. Der andere sagt, das ist ein großer Kritikpunkt. Ne? Aber ich kenne zum Beispiel sehr wenige Leute, die sich mit dieser Butterfly-Tastatur glücklich geschätzt haben oder die damit klargekommen sind. Das war ja auch so ein Griff ins Klo in den letzten Jahren.
Klarkommen. Ne? Man kann ja mit der Tastatur klarkommen, aber sie trotzdem kritisieren.
Ja, ich meine, solange sie vernünftig funktioniert.
Man muss sich ja auch quasi, wenn man das Gerät ja, oder wenn es ja das einzige Gerät ja auch war,
ja. Ja,
beziehungsweise du hattest die Tastatur nachher ja sowieso durchgängig, ja,
ja.
Durch die Produkte. Du musstest dich ja im Prinzip mit anfreunden, auch wenn du jetzt, wie gesagt, die nicht oder nicht begeistert davon warst, beziehungsweise da berechtigt Kritik ja auch anbringen konnte. Du musstest du mit dir im Prinzip klarkommen.
Es sei denn, du hattest ja
keine Alternative.
Ja. Du hattest gehofft, was ja dann auch Gott sei Dank passiert ist, dass bei der übernächsten Generation, sie haben ja zwei Generationen, glaube ich, mit der Butterfly-Tastatur auf den Markt gebracht, zwei Geräteklassen, Generationen. Es sei denn, du hast gehofft, und das ist ja auch passiert, dass was anderes kommt und hast das ausgesessen. Ne?
Man konnte aber nicht unbedingt davon ausgehen,
genau, dass es dann auch das so kommt. Das war ein Spiel auf Zeit. Und das Spiel auf Zeit hat sich Gott sei Dank hat sich dann durchgesetzt, das andere Produkt, was wir jetzt wieder haben, oder die andere Tastatur, mit der konventionellen Scherentechnik. Und das Ding läuft ja Gott sei Dank genauso gut, wie sie ganz früher einmal liefen. Naja, gut.
So, wieder dieser kleine Exkurs.
Kleines Gut.
Ja.
Der war groß. Gut. Jetzt lass uns aber endlich mal in die Themen einsteigen, weil wir haben noch kein Thema unserer sehr stark ausgearbeiteten Vorbereitungsliste angegangen.
Ja, die müssen wir ja gar nicht alle ansprechen.
Aber doch.
Lass uns doch noch ein bisschen hier über Küchengeräte reden.
Nein, das müssten wir dann mal thematisch besser vorbereiten.
Ach, da können wir doch aus der Lameng.
Aus der Lameng, naja. Nee.
Aus der Lameng können wir doch da rausreden, da sind wir doch so tief drin.
Ich nicht. Ich bin da nicht tief drin. Du vielleicht, ich habe keinen Thermomix.
Wie bitte?
Ich habe leider keinen Thermomix.
Du hast keinen? Ja, ne? Du musst keinen haben, um drüber reden zu können. Das ist doch wie bei allem.
Okay.
Man muss nur eine Meinung haben und
eine
und
Meinung habe ich
einmal hier ganz tief drin in dem Thema.
Eine Meinung habe ich grundsätzlich überall zu, aber ob das immer Sinn
ergibt. Ja, siehst du, da bist du doch wunderbar geeignet,
aber dafür,
stundenlange Diskussionen oder Sendungen zu füllen.
Aber ja. Ob das immer Sinn ergibt, auch die Meinung kundzutun, das ist nochmal ein ganz anderes.
Ja, das interessiert doch heute keinen mehr.
Okay, also jetzt komm, Apple. Reden wir über TSMC und Apple. Apple soll sich die komplette den kompletten N3-Bestand gesichert haben, also die 3-Nanometer-Produktionsbreite.
Kapazität.
Kapazität, ja, die sie da raushauen können. Natürlich weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie viel das sein wird. Also die Stückzahl ist oder die Kapazität, was da letztendlich rausfällt, ist unbekannt. Ja, und somit haben sie natürlich schon einen gewissen Vorsprung gegenüber marktbegleitenden Herstellern, ne, denke ich mal. Und das wird voraussichtlich wie für die A17 Bionic-Chips sein und wohl auch für die M3-Chips. Die werden ja wohl hoffentlich dann auch auf den 3-Nanometer Stand oder Produktionsstand, Produktionsbreite basieren, die M3-Chips.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Berichterstattung bzw. das, was an Infos da kam, ein bisschen irreführend ist, weil die TSMC hat ja bereits in 3-Nanometer produziert und hat ja auch bereits andere Kunden gehabt, die ja im Vorfeld ja auch schon sich da eingedeckt hatten mit Produktionskapazitäten, beziehungsweise, was heißt Kapazitäten, aber die ja bereits Aufträge erteilt hatten. Was ich mir vorstellen kann, ist das, was an freien Kapazitäten da war, über das hinaus, was Apple ja wahrscheinlich eh schon bestellt hatte, dass sie da noch sich eingedeckt haben. Mhm. Weil wir hatten ja in den letzten Monaten immer mal wieder gehört, dass Aufträge zurückgenommen oder runtergefahren wurden, beziehungsweise auch teilweise versucht wurden, ganz zu stornieren bei TSMC, wo die sich ein bisschen quergestellt haben, weil sie gesagt haben, ihr habt bei uns einen Auftrag erteilt, wir haben das entsprechend eingeplant und jetzt müsst ihr auch kaufen. Inwieweit das natürlich dann immer so umsetzbar ist oder man da einem seiner Kunden die Pistole auf die Brust setzen kann, ist ja ein anderes Thema nochmal. Aber ich denke, dass da dem einen oder anderen, ja, und dem anderen ist ja unter anderem ja auch dann Nvidia gewesen, die bei TSMC ja da eigentlich ganz groß geplant hatten, dass es denen nicht unrecht ist, wenn dann gewisse Kapazitäten dann einfach von Apple übernommen werden können. Mhm. Wie gesagt, alles gehe ich mal nicht davon aus, wie gesagt, weil andere Kunden einfach da auch vorher schon da waren, aber das natürlich das, was an freien Kapazitäten da ist, über das, was ursprünglich vielleicht mal angedacht war, klar, warum nicht? Ja, wenn Apple da Bedarf sieht, ja, sollen sie von mir aus gerne einkaufen. Was das dann letztendlich bedeutet, ist eh die Frage, ja, wie viel Chips mehr fallen dann entsprechend vom Band, ja.
Das ist die Frage. Und die Frage ist natürlich auch, der Knackpunkt ist natürlich auch, wie groß wird der Output sein, den Apple da abgreifen kann. Das ist ja die größere und die interessantere Frage, die sich aus dieser Neuigkeit oder aus diesem Bericht ergibt. Stückzahlen sind interessant.
Ja, das interessant müsste man wäre wissen. Es halt, ja. Einmal Stückzahlen, vor allem halt auch die Aufteilung, gerade wenn man sich ja mal so oder das Portfolio von Apple Silicon halt anguckt, in Bezug auf Verteilung dann ja auch M3, Max, Pro, Ultra, eventuell noch eine neue Variante, beziehungsweise dann ja auch die Chips für fürs iPhone, beziehungsweise dann auch iPad. Wird es dann ein M2, ja, wird es ein M3 sein, der in die iPads reingeht? Wie sieht's aus mit den iPhones etc.? Das wäre halt interessant zu wissen, wie das dann aufgeteilt ist.
Klar, also ich gehe davon aus, natürlich hat die höchste Priorität die iPhone-Geschichte. Das ist das, denke ich, das erste Gerät, was 3-Nanometer bekommen wird. Und dann wird es dann verteilt, was an Kapazitäten noch verfügbar ist auf die anderen Geräte. Oder so wird dann der Rollout stattfinden. Und ich glaube, eines der wichtigsten Probleme im Moment, die Apple hat, ist, dass sie genügend Chips bekommen können, um auch die Rollouts der neuen Prozessorgeneration realisieren zu können. Ich glaube, in vielen Punkten ist es keine Frage von Wollen oder keine Frage, die Geräte auf die neue Architektur zu bringen, sondern von Können und von dem Output, was von den Bändern fällt. Das, denke ich, ist ein viel zentralerer Punkt im Moment.
Ja, es ist ja nicht nur von dem quasi, was an Kapazität da ist, sondern wie willst du diese Kapazität auch aufteilen? Ja. Weil wenn du mal guckst jetzt, gerade was jetzt so den Stand in M3 betrifft, den wir ja dann wahrscheinlich in den MacBook Airs ja auch sehen werden, ja. Wie viel oder wie mit wie viel zu oder mit wie viel Geräten rechnest du, die du in dem Bereich verkaufen kannst? Wie viel M3-Chips? Ja, also keine Pros, ja, keine Macs, keine Ultras. Wie viel Chips willst du da produzieren? Wie gehst du davon aus, wie viel Airs kannst du halt verkaufen? Gerade wenn du ja die Gerüchte hast, dass ein 15er kommt. Wie viel Geräte erwartest du, von dem 15er verkaufen zu können? Und für den 15er wirst du ja wahrscheinlich auch keinen Macs reinstecken. Also brauchst du ja, wie gesagt, ein M3. Wie viel M3 willst du produzieren? Weil das ist ja wieder Kapazitäten, die dir fehlen, um eventuell dann halt auf dem Wayfair Pro oder auch ein Max zu produzieren. Beziehungsweise wie viel Ultras brauchst du? Weil da hast du ja quasi dann zwei Chips, die wegfallen auf dem Wayfair. Das ist ja auch wieder Kapazität, ja, die du quasi halbierst, ja, um den Ultra herzustellen. Das ist halt so interessant, oder wäre mal interessant zu wissen, wie Apple da quasi mit welchen Chipmengen dann kalkuliert, weil es ist ja schön, wenn du eine gewisse Kapazität hast, nur die musst du ja unter deinen Produkten, die du brauchst, genau, noch aufteilen.
Genau, das ist das große Problem. Und wenn Apple aus dem Vollen greifen könnte, dann würden sie wahrscheinlich auch eine ganz andere Strategie ans Tageslicht legen. Und sie müssen halt mit dem arbeiten, was im Moment an Output da ist. Und so müssen sie auch ihre Produktlaunches planen. Ne? Das ist halt so. Und
einmal das ist ja wieder die Frage, zu welchem Zeitpunkt brauchst du wie viel Chips? Plus nochmal, wie gut kannst du halt vorhersagen, wie viel du von dem Einzelnen dann halt brauchst.
Genau.
Ja. Und weil wenn die Frage nach den Pros explodiert, ja, und du da dann halt Max und Ultra vielleicht bräuchtest und du aber mit mehr MacBook Airs vielleicht gerechnet hast, ja, wo du entsprechend die anderen Chips brauchst, ja, ganz schwierige Kiste. Ja.
Genau. Und wo wir gerade bei MacBook Air sind, da gibt es nämlich gerade das nächste, ist kein Gerücht, sondern es ist eine Tatsache. Es wurde in einer Bluetooth-Zulassungsdatenbank, die sich da SEG-Datenbank nennt, mehr oder weniger, Zulassung für zwei Apple-Geräte sind dort aufgetaucht, die den Bluetooth 5.3-Standard an Bord haben. Und man kann herauslesen, dass es sich um die Macintosh-Geräte handelt, also Rechner, Macs handelt, das konnte man herauslesen. Und man geht davon aus, dass es sich um MacBook Air 15 Zoll handelt und MacBook Pro. Das sind so die Thesen und die Spekulationen. Und jetzt ist natürlich die Frage, nur weil das jetzt momentan in der Zulassungsdatenbank auftaucht, heißt ja nicht, dass im April, wie eigentlich das Ganze prognostiziert war, das MacBook Air kommen wird. Das könnte ja auch heißen, dass es später kommt. Natürlich ist die Chance, je näher das Gerät jetzt released wird oder je zeitnaher es jetzt released wird, dass es dann nur auf einem M2-Chip basieren wird, wie das 13er auch. Je mehr es aber nach hinten geht, je mehr könnte man davon ausgehen, dass es dann ein M3 bekommen wird. Und vielleicht, wenn es so in der Zwischenzeit, vielleicht bekommt es dann ein M2 Pro-Chip, weil den gibt es ja momentan schon. Und ich denke mir, es kommt auf das Veröffentlichungsdatum der Geräte an. Und je nachdem, dann bekommt er den entsprechenden Chip. Ja.
Die Frage ist halt, willst du deinem MacBook Air auch ein Pro verpassen?
Das ist die Frage. Und da gibt es natürlich jetzt eine These von Ming-Chi Kuo zu. Er meint, das Ding wird gar nicht MacBook Air heißen. Das Ding wird irgendwie anders heißen, aber nicht MacBook Air. Und dann könnte man dem Ding auch einen Pro-Chip verpassen und könnte es in der Mitte zwischen Pro und Air-Gerät positionieren. Ja.
Aber Pro hast du doch schon.
Ja, das ist es ja. Das ist es ja.
Von mir aus können Sie es gerne eher nennen, überlegen, in den 15er auch ein Brot zu stecken. Alleine um, wie gesagt, es gibt genug Kunden, die gerne ein größeres Display hätten, nicht unbedingt jetzt aber die Leistung oder die Ausstattung von einem MacBook Pro brauchen, wo du aber, wie gesagt, den Pro reinstecken könntest in das Air und da nochmal, wie gesagt, gerade von der Preisstruktur halt nochmal entsprechend ein Fenster zu besetzen. Es ist halt immer die Frage, inwieweit bist du halt bereit, dann MacBook Pro Kunden zu verlieren, die vielleicht wegen $200 günstiger dann zu einem 15er greifen, also MacBook Air 15 Zoll greifen würden. Aber auch da würde ich sagen, lieber dem das Gerät verkauft.
Als gar kein Gerät. Vielleicht,
ja,
so ist es. Ja. die Frage ist, die wichtigste Frage ist nach meiner Meinung, wie positionieren Sie das Gerät preislich? Weil damit können Sie viel verkehrt machen, dass die Leute sagen, okay, das ist preislich zu uninteressant, dann gehe ich gleich in den Pro-Bereich oder ich bleibe beim 13er. Das ist ein ganz wichtiger Sweet Spot, den Sie da angehen müssen, der Preis. Man sieht es ja an dem iPhone 14 Plus. Das Ding ist so preislich, nach meiner Meinung, so unattraktiv, dass sich es nicht lohnt, ein Plus zu nehmen, dann kann man gleich zum Pro Max gehen. Das ist einfach zu teuer, das Gerät, nach meiner Meinung. Dafür, dass es wirklich nur ein größeres Display bietet und im Endeffekt ein Standard-iPhone ist, ist der Sprung zum Pro Max preislich viel zu gering. Und genau diesen gleichen Fehler könnten Sie auch beim MacBook Air 15 Zoll machen, dass man sagt, okay, der preisliche Unterschied ist so gering, ich gehe zu den Pro-Geräten oder ich gehe zum Pro-Gerät. Und das wird schwierig.
Ja, okay, aber da hast du doch immer das Problem, wenn du sagst, okay, ich stecke mir dann eine größere SSD rein. Oh, jetzt bin ich aber nur noch 150 Euro Unterschied zum MacBook Pro, ja, obwohl da vielleicht dann, keine Ahnung, nicht ganz so viel RAM drinsteckt oder die SSD vielleicht schon die halbe Kapazität hat, aber für 150 mehr kriege ich schon ein Pro und habe entsprechend mehr Leistung. Also da kannst du...
Ja gut, natürlich darf man, muss man die Rahmenbedingungen, die man vergleicht. Ja. Ich kann jetzt natürlich kein 256 GB SSD-Modell mit einem 512. Oh, die
Vergleiche werden gemacht.
Ja gut, aber das hinkt ja ein bisschen. Ne?
Ein bisschen.
Wenn, muss ich schon versuchen, gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen im Vergleich.
Ja, aber solange da der Abstand ja stimmt, ist es ja okay. Nur die Frage ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel ein MacBook Air mit einer Einstiegskonfiguration mit 8 GB hast.
Mhm.
Und ein MacBook Pro mit 16.
Gut, dann.
Und dann anfängst du da
ja,
den Preis.
Ja, ja,
und dann da fängst du, okay, ich stecke jetzt mehr 8 rein, habe ja aber dafür 200 Euro mehr.
Ja.
Die SSD muss ich vielleicht upgraden. Klar, wenn du dann bereinigt, der Abstand nicht mehr so groß ist. Klar, dann haben wir wieder das Problem, was du ansprichst. Aber das hast du ja auf den ersten Blick nicht. Auf den ersten Blick siehst du ja, okay, das sind $400 oder wie viel auch immer Preisunterschied zum MacBook Pro.
Das ist das Problem, ja. Und das sind halt zwei Geräteklassen miteinander zu vergleichen, ist immer sehr schwierig.
Mhm.
Ja, und wenn man anfängt, immer diese Klassen zu vergleichen, dann sollte man sich vorher, nach meiner Meinung, genau überlegen, was ich wirklich will und brauche. Und wenn dann zum Beispiel eine ultraportable Maschine sehr viel wichtiger ist als alles andere, dann muss man das halt als erste Priorität setzen und dann ist natürlich so ein MacBook Air vom Gewicht und von der Portabilität das optimale Gerät. Ja, und das sind immer eine Gewichtung seiner eigenen Prioritäten. Klar, das ist halt ganz entscheidend. Ja. Es ist schwierig, klar, zwei Geräteklassen zu vergleichen, das ist richtig. Genau, wenn ich einen Golf mit einem Passat vergleiche, das ist auch schwierig. Ja, immer diese Autoanalogien, das ist auch so typisch deutsch, ne? Man versucht immer Analogien.
Ja, Autos, also Deutschland und Autos.
Ja, ja, das liegt halt in unserer DNA, sage ich jetzt mal. Ne?
Wieso? Sollte das in der DNA liegen? Weil Daimler mal.
Ja, gut. Oder vielleicht, ja, oder es liegt auch an der. Ja.
Nee, das liegt an der fantastischen Arbeit der Automobillobby in Deutschland.
So kann man das auch ausdrücken. Das klingt jetzt aber, hat jetzt aber einen negativen Touch. Lobbyarbeit ist nicht.
Das war auch so beabsichtigt.
Aber Lobbyarbeit ist nicht immer negativ.
Nein, um Gottes Willen. Das will ich nicht sagen. Aber wie gesagt, dass der negativ besetzt ist, der Begriff. Wie gesagt, ich das jetzt gerade so in Zusammenhang oder erwähnt habe, auch gerade mit der Automobilindustrie, das war jetzt schon so ein bisschen Absicht und auch
ja, schon klar.
Sollte entsprechend auch rüberkommen und provokant ein bisschen in den Raum geschmissen werden.
Ja.
Das war schon, wie gesagt, so beabsichtigt. Aber wenn du, es ist halt schon ein Thema, was teilweise schon sehr hitzig diskutiert werden kann, wenn man das anspricht. Ja.
Ja, ja, klar.
Es ist nicht ohne Grund. Ja.
Natürlich ist das ein emotionales Thema, das Ganze. Aber auch Autofahren an sich kann für viele Leute ein emotionales Thema sein. Ich sag kann. Es gibt genügend Leute, die das komplett kalt lässt, die das nur als Mittel zum Zweck sehen. Da gibt es ganz, ganz viele Leute. Und ich glaube auch, das wird sich in den nächsten Jahren immer noch mehr so ergeben, dass das Auto für ganz viele nur noch ein Mittel zum Zweck ist und nicht ein leidenschaftlicher Lebensbegleiter ist, sagen wir es mal ganz pathetisch.
Denke mal, bis es wirklich so kommen sollte, wird es auf jeden Fall noch sehr leidenschaftlich diskutiert werden.
Ja, klar, logisch.
Das auf jeden Fall.
Ja, und es ist auch, ich denke, ich will jetzt nicht sagen, ein Generationenkonflikt, aber es hat
kommt immer darauf an. Aber es ist, wie gesagt, man muss es halt in dem Zusammenhang auch sehen, genau. Einfach.
Ja. Es kommt auch immer darauf an, wer aufeinander trifft. Das ist halt so. Auch generell, wo die Leute zu Hause sind, ob jetzt Stadtmenschen und Dorfmenschen aufeinandertreffen, das kann auch damit viel zu tun haben, wie sie sich mit dem ganzen Thema Fortbewegung auseinandersetzen. Das ist auch sehr emotional beladen, das ganze Thema. Weil auf dem Dorf, da ist es halt wichtiger, ein Auto zu haben als in der Stadt. Oder in einer Metropole. Es gibt auch kleine Städte, die fast keinen vernünftigen ÖPNV haben. Das heißt ja nicht automatisch,
aber das ist ja das Thema.
Ja. Das heißt Problem. Ja nicht automatisch, dass in jeder Stadt das so gut funktioniert und perfekt funktioniert. Das heißt, kommt auch immer auf die Stadt an.
Das Problem ist ja nicht das Auto, sondern die fehlende Alternative.
Das ist korrekt. Ja.
Hättest du eine vernünftige Alternative zu einem Privat-Pkw, würde sich die Frage in der Art und Weise ja nicht unbedingt stellen. Selbst wenn du auf dem Land wärst. Oder weit ab von allem.
Ja, richtig.
Die Alternative fehlt einfach.
So
egal, ob das, wie gesagt, jetzt aussieht, ob das Bus, Bahn, Fahrrad, Sammeltaxi, was auch immer ist, ja, egal wie die Alternative aussieht, die fehlt einfach in vielen Bereichen. Und das ist halt das Problem.
Richtig, so ist es. Und diese ganze Problematik kann man ja bis ins Feinste ausdiskutieren und da gibt es natürlich auch viele Standpunkte. Und
vor allem sehr hitzig.
Viele sagen ja auch, diese Aussage unterstreiche ich jetzt nicht mehr so, wie ich sie früher einmal unterstrichen habe. Viele sagen ja auch, ein Auto bedeutet Freiheit. Da müsste man erstmal definieren, was für jeden Thema Freiheit bedeutet. Ich sage mal, ein Auto bedeutet ein Größtmaß an Flexibilität. Ich glaube, das trifft es eher, dass man mit dem Auto flexibler seine Mobilität gestalten kann, zumindest wenn man in einer ländlichen Region wohnt. Ja. Um den Begriff Freiheit mal da rauszubringen aus dieser ganzen Geschichte.
Mhm. Da würde ich jetzt gerne mal Kurs zitieren, aber ich kriege das Zitat nicht mehr ganz zusammen. Aber bei Kurs war es doch auch so, Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Oder so ähnlich.
Oder wo die Einschränkung eines anderen bedingt. Oder so, ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß so ungefähr, wo du hin willst.
Ja, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, leider. Ja, ja. Aber genau, wie gesagt, irgendwo Freiheit endet da, wo die Freiheit eines anderen beginnt oder so. In die Richtung war das, ja. Und es ist halt immer die Frage, wie man in dem Zusammenhang halt dann auch das Wort oder überhaupt die Freiheit dann definiert.
Ja, und deswegen habe ich mir angewöhnt, den Begriff Freiheit aus dieser Art von Diskussion rauszunehmen. Ich setze dafür Flexibilität ein und das entschärft das Ganze so ein bisschen. Ja, okay, jetzt wird es aber hier philosophisch.
Wir sind ja schon wieder so viel zum Thema, zu wenig Off-Topic.
Ja, gut, aber das ergibt sich.
Soll man mit deutschem Hip-Hop weitermachen?
Da waren wir in den
Kurs geredet haben.
Ach so, ich dachte ja Hip-Hop, okay, da sind wir wieder.
Das ist ja auch wieder eine Definitionsfrage. Ja.
Sind wir bei Fanta 4, ja.
Ja. Wenn wir über Deutsch, dann, ja klar, dann bist du auch bei Fanta 4.
Ja. Auch ein ganz heißes Eisen, wo viele sagen, das ist schon zu mainstreamig geworden und sich mehr der Ur-Hip-Hop, wie sie früher einmal waren. Das darf man auch, da kann man auch gerade wieder diskutieren. Auch wieder ein ganz heißes Eisen.
Ja, mein Gott, da kannst du auch gleich mit Metallica anfangen, ja.
Ja.
Da bist du in derselben Diskussion drin, ja.
Stimmt. Aber das machen wir jetzt nicht auf, das was.
Ja, das, wie mit allem ist Musik auch sehr geschmacksabhängig, beziehungsweise kann man sich eigentlich sehr schwierig da irgendwo auf einen Nenner bringen, ja, gerade wenn man nicht im selben oder nicht dieselben Genres unbedingt hört, ja.
Ja, klar.
Das ist halt, also wie gesagt, überall da, wo Geschmack mit reinkommt, ist halt sehr schwierig.
Ja, und Geschmack ist ja quasi überall dabei. Ja, alles ist eine Geschmackssache. Der eine mag ein iOS, der eine mag Android und hast du eine Geschmackssache drin.
Schon sind wir zurück. Du hast so einen wunderbaren Übergang wieder
geschafft. Ja, siehst du mal, Meister jetzt,
wie gesagt, von Hip-Hop, Heavy Metal wieder zurück zu Apple. Also sehr schön.
So ist es, genau. Und der eine mag Android, der eine mag macOS und der eine, der wartet darauf, wie der Mac Pro aussehen soll und diskutiert stundenlang über den eventuellen Mac Pro. Und das ist ja bei uns auch so ein heißes Thema. Und da ist jetzt eine Neuigkeit aufgetaucht, die 9to5Mac herausgekramt hat aus der Mac iOS 16.4 Beta. Da gibt es nämlich ein paar Referenzen zu zwei ganz speziellen Modulen. Sie nennen es Compute Model 13.13,1 und Compute Model 13.13,3. Und das hat jetzt ja zu vielen verschiedenen Interpretationen geführt. Und ich interpretiere
In iOS?
In iOS. In iOS.
Aber was hat denn iOS mit dem Mac Pro zu tun?
Genau, da streust du so ein bisschen Salz in die Wunde. Weil es haben viele dahin interpretiert, das sind Module, um den Mac Pro proprietär erweitern zu können. Also hauseigene Erweiterungsmodule mit natürlich einem hauseigenen Apple-Standard. Um den Ganzen so ein bisschen Skalierbarkeit zu verpassen oder auch eventuell nachträgliche Aufrüstbarkeit. Das ist nach meiner Meinung die positivste Interpretation und die mir auch am besten gefallen würde. Andere haben aber gesagt...
Zieht man da nicht ein bisschen sehr kräftig an den Haaren?
Eben. Und das ist jetzt wieder der Salzpunkt bei der ganzen Geschichte. Und andere haben gesagt, das ist ein Produkt, was im Endeffekt in irgendeiner Form zur der kommenden Mixed-Reality-Brille hören soll, haben da auch einige Thesen aufgestellt. Das ist nach meiner Meinung die logischste Interpretation, weil es halt in iOS drin steckt. Ja? Das ist die Frage. Ja? Ich glaube, bei diesem Gerücht und bei dieser Interpretation von diesen beiden Referenzen, da spielt natürlich auch der Wunsch irgendwie eine große Rolle und viele wünschen sich, dass das Aufrüstmodule für den Mac Pro sind und deswegen haben das viele auch so interpretiert. Ich wünsche es mir allerdings auch, deswegen habe ich das ja auch als erstes angeführt, dass das in irgendeiner Weise ein aufrüstbares Modul ist, ein Kästchen.
Also wünschen tun wir uns viel, aber...
Ja, und man hat natürlich mit solchen Neuigkeiten immer wieder so, werden so ein bisschen die Wünsche genährt und angefüttert, aber ob das jetzt wirklich was mit dem Mac Pro zu tun hat, da setze ich jetzt mal realistischerweise ein Fragezeichen
hin. Wie gesagt, wie von iOS Beta zu Aufrüst oder Zusatzmodulen hardwaremäßig zum Mac Pro. Also der Weg erschließt sich mir nicht ganz.
Ne? Naja, es sind schon öfter mal Referenzen von Sachen aufgetaucht in iOS, die wenig oder nur im entferntesten Sinne was damit zu tun haben. Es ist nicht unbedingt so ganz weit hergeholt, aber was hat so ein Aufrüstmodul mit iOS zu tun? Das kann man sich logischerweise fragen, da hast du recht. Aber
okay, ja. Mein Gott, eine gewisse Codebase teilen ja beide Betriebssysteme.
Ja.
Also von daher könnte das eventuell vielleicht noch was miteinander zu tun haben. Gerade in der Beta, ja, da kann so viel drinstehen, ja, was nachher in der Final gar nicht mehr auftaucht.
Ja.
Oder aber dann vielleicht auch anders heißt. Ja,
zum Beispiel.
Wo die Bezeichnung dann eindeutiger wird, gerade was sie in Bezug halt auf iPhone oder iPad zu bedeuten hat, ja.
Ja.
Da kann noch viel passieren. Nicht ohne Grund ist es eine Beta. Wir wissen halt sehr wenig über den Mac Pro. Und wir sagen es ja auch immer, die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Ja.
von daher, ja, hoffen wir mal das Beste, aber das gibt jetzt für mich nicht unbedingt so viel Anlass zu irgendwelchen Freudensprüngen in Bezug auf den Mac Pro. Ja,
ja und vor allen Dingen, je länger natürlich die Präsentation dauert, je mehr wilde Gerüchte und je mehr wilde Spekulationen tauchen auf, ganz klar. Und wir wissen es erst dann, wenn das Ding am Start ist. Und je mehr werden natürlich auch die Erwartungen nach oben getrieben, zumindest in der Spekulationsküche. Und je weniger davon dann letztendlich kommt, je mehr sind wir enttäuscht. Ne? Das ist halt so.
Ja, ja. Wie immer.
Ja, klar. Ich meine, es wird mich nicht tangieren.
Also Apple macht sich da jetzt keine keine Freunde, sondern Apple macht sich da keinen Gefallen damit.
Nee, im Moment nicht, ja. Aber es wird einen Grund haben, logischerweise, warum das Ding noch nicht am Start ist. Den werden wir natürlich im Moment nicht wissen. Und wahrscheinlich auch nicht danach. Keine Ahnung. Ja. Gut.
Also wenn es ganz übel läuft, warten wir mit dem Ding, bis der M3 kommt.
Ja, also ich glaube schon.
Alle Apple ist da unter Zugzwang. Die müssen
ja, jetzt
irgendwann
klar.
Mal da endlich mit irgendwelchen Neuigkeiten dazu rauskommen. Ja.
Also ich glaube spätestens zur WWDC werden wir da was sehen. Das ist meine Meinung. Aber gut.
Zumindest mal hören. Sehen wäre auch schön, ja.
Ja. Gut. Und jetzt kommen wir zur nächsten Gerüchtesituation, die ich persönlich auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick für ziemlich krass finde. Und ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Also, es hat mich ziemlich durcheinander gebracht. Das Apple Mixed Reality Headset der zweiten Generation, wohlbemerkt der zweiten Generation, ne? Das soll schon in Produktion sein und Foxconn sei angeblich an der Produktion schon beteiligt. Okay, dass Foxconn daran beteiligt ist, halte ich nicht für ausgeschlossen. Keine Frage, ist Haus- und Hoflieferant oder Produzent für Apple. Warum sollen sie auch nicht an dem Ding beteiligt sein? Okay, alles okay. Aber dass das der zweiten Generation schon in Produktion ist, wo wir das erste noch nicht einmal gesehen haben, das halte ich für sehr vage. Und wenn wir uns an die Gerüchte erinnern, dass Drop-Tests fehlgeschlagen sind bei der ersten Generation, dass es da Probleme mit der Softwareoberfläche gab, dass es Hitzeprobleme gab, wie soll dann die zweite Generation diese auf einmal dann nicht mehr haben, wenn die bei der ersten Generation noch nicht mal gelöst sind?
Das kann ja, wie gesagt, das kann ja schon passiert sein. Aber das heißt ja nicht, dass das dass die erste Generation in der Art und Weise überhaupt dann kommt. Das könnte genauso gut sein, dass die Verbesserungen, die sie da gemacht haben und wo manch einer von zweiter Generation spricht, dass das nicht halt einfach nur die Final ist.
Die
Iteration es da vorher gab, bevor es in Serienproduktion geht, mein Gott, scheiß doch drauf, ja. Ob das jetzt 3 Vorgänger waren, 5 Prototypen oder 100 Prototypen, ist doch vollkommen wurscht. Die Version, die dann letztendlich als erstes Modell auf den Markt kommt, ist halt die erste Generation. Und wenn das die 500. ist, ja.
Ja, aber so wie ich das gelesen habe, bezieht sich das nicht auf deine Theorie, dass es einfach nur eine interne Revisionsnummer ist, sondern dass das im Endeffekt schon die zweite Release-Geschichte ist, die
es
dann
kommt. Die erste und dann die zweite wird schon bereits produziert.
So habe ich das interpretiert und so hat das auch Nikkei Asia ausgedrückt, aber
da ist irgendwo was in der Übersetzung, glaube ich, schiefgegangen.
Ja, glaube ich auch.
Kann man machen. Du könntest ja jetzt fürs Weihnachtsgeschäft quasi dann schon deine nächste produzieren, um da entsprechend Bestand aufzubauen. Nur wäre das sehr ungünstig für Apple, ja, wenn sie dann jetzt, wie gesagt, ihre erste Version bringen und die zweite würde quasi da schon vom Band laufen. Und vor allem die Gerüchte würden sich dann irgendwo noch bestätigen, wer kauft denn bitte die erste überhaupt?
Ja, und außerdem.
Vor allem, wenn es eine günstigere sein soll, die dann kommt.
Das ist ja auch noch
sagen doch die Leute, okay, wir warten, bis die kommt, ja.
Das ist richtig. Und außerdem, wie lange ist dann der Produktzyklus der ersten Generation, wenn die zweite schon angeblich produziert wird? Wie lange wollen sie die zweite auf Halde liegen lassen? Das ist ja alles.
Vor allem, inwieweit würde es dann überhaupt Sinn machen, die erste überhaupt zu produzieren?
Ja, das ist sehr kurios. Also ich weiß nicht, also mit dem Gerücht, das hat mich einfach, halte ich für großen Käse, persönlich. Also, keine Ahnung. Ja gut, mittlerweile weiß man schon gar nicht mehr, was man zur ersten schreiben soll, so ungefähr, oder wo man sich die Gerüchte noch herholen soll, dann geht man jetzt schon mal gleich auf die zweite. Ne?
Ja, das ist genauso. Okay, wir kommen ja dann noch zum iPhone, aber guck dir mal alleine schon die ganzen Artikel zum iPhone 16. Also nicht 15.
Ja, ja, ja. 16. Und im Moment habe ich auch so das Gefühl, dass gerade diese ganzen Top-Leaker, wie sie alle heißen, Mark Gurman und Max Weinbach und Ross Young, okay, Ross Young hält sich da noch ein bisschen raus, weil der in einer ganz speziellen Liga unterwegs ist, aber Ming-Chi Kuo, das ist im Moment auch so ein Schauplatz der Eitelkeit. Der eine will das besser wissen als der andere und sie diskutieren auch mehr oder weniger, wenn man sich das so anschaut, so ein bisschen gegeneinander, also sie sind jetzt nicht so, ja, also der eine will, es ist schwierig, wenn man sich diese Diskussion so anschaut, dann denkt man schon, okay, ganz lustig ist das bei euch auch nicht, im Bereich der hochkarätigen Leaker und Analysten. Ja? Naja.
Ja, wo willst du dich denn bitte noch vom anderen absetzen, beziehungsweise wie willst du den anderen noch übertreffen, ja, mit deinen Leaks, beziehungsweise mit deinen Artikeln, also es wird halt auch für dich schwierig. Vor allem, wenn halt so wenig kommt, beziehungsweise du so viel aus deiner Supply Chain, ja, wo du ja deine Fühler immer ausstreckst, ja, wenn da Informationen kommen, die halt wirklich sehr dreideutig sind, wie willst du die noch interpretieren, ja, oder was strickst du dir aus den 5 Informationen, die du da bekommen hast, ja, die halt sehr schwammig sind. Und das ist schwierig, ja. Gerade in der Zeit aktuell, du hast nicht so viel an wirklich handfesten Informationen zu neuen Produkten. Mhm. Apple ist da oder hat anscheinend das wirklich besser im Griff als noch vor einiger Zeit. Und das, was du an Info kriegst, ja, ja.
Das
vielleicht
Problem,
sollte man es mal versuchen, durch ChatGPT zu drücken,
ja, ja, okay,
was da rauskommt.
Hol bloß auf. Das Problem ist ja auch bei Mark Gurman, auf ihm ist ja auch ein großer Druck, der auf ihn herrscht. Man fiebert ja schon seinen Neuigkeiten entgegen und was haut er jetzt raus? Und man hat ja auch in den letzten Monaten würde ich bald schon sagen, gemerkt, er referenziert immer wieder auf alte Gerüchte, wärmt die neu auf und erzählt da was zu.
Das ist halt wirklich schwierig im Moment. Ja.
Er hat natürlich einen guten Track Record und hat auch viele Sachen wirklich gut vorausgesagt und vieles ist auch eingetroffen, aber dann ist er auch wieder fällt auf seine eigene Eitelkeit rein, referenziert dann auch immer mal wieder, ja, ich habe damals gesagt und ich hatte recht, immer wieder auf seine alten Thesen, die auch gestimmt haben, logischerweise zurück. Ja, es ist eine sehr schwierige Sache und auch diese ganze Apple News-Geschichte im Allgemeinen, alle referenzieren natürlich, auch wir machen das ja extrem gerne, immer wieder auf die großen Analysten und Leaker zurück und geben nur das weiter, was wir auch da lesen und interpretieren unsere Meinung und packen unsere eigene Meinung dazu, aber es ist letztendlich immer auch nur das große Nachplappern der großen Leaker und Analysten. Und das machen wir genauso, wie es auch große Publikationen in Deutschland machen. Die machen es nicht anders. Also wir haben im Endeffekt keine eigenständige Apple News-Szene in Deutschland. Das ist nur das Nachplappern der großen amerikanischen Analysten. Ne?
Ja, das
weil ja auch die Kontakte und die Connections
direkt
fehlen.
Alle die Es ist natürlich schwierig, beziehungsweise hier, die wir ja immer zitieren, machen es ja im Prinzip auch nicht anders als wir. Ja, die haben ihre Quelle und versuchen daraus halt eine Neuigkeit zu stricken, beziehungsweise halt ihre Interpretation daraus zu machen. Ja. Wir machen es halt mit denen als Quelle.
Ja.
Ist im Prinzip sehr ähnlich. Und wir versuchen es ja dann für uns auch wieder so ein bisschen zu interpretieren, beziehungsweise halt das zu relativieren, beziehungsweise unsere Meinung da halt mit einzubringen. Wie zum Beispiel jetzt ja auch.
Ja, ja klar.
Foxconn etc. Ja. Gerade, wie gesagt, die Gerüchte zu einem günstigeren Modell jetzt in die Produktion gegangen. Wir versuchen das ja dann auch wieder einzuordnen, beziehungsweise halt unsere Meinung dazu abzugeben. Aber es ist halt schwierig, gerade bei einem neuen Produkt für Apple, was mittlerweile halt so lange in Anführungszeichen auf sich warten lässt.
Ja.
Ja, wir wissen es ja nicht. Mhm. Ja. Und worum so ein Hype aufgebaut wird, ja, auch seitens von Apple.
Ja.
Ja, klar. Gerade Tim Cook hat ja da in dieses Horn immer gerne reingeblasen, was halt jetzt nicht dieses Produkt speziell, aber gerade die Technik betrifft. AI ist die Zukunft, ja, und Revolution.
Klar.
Und auch das, was ja generell aus der Branche kommt, in Bezug auf das nächste große Ding, und das wird das Smartphone ersetzen. Beziehungsweise das ist das nächste große Ding nach dem Smartphone. Da wird entsprechend natürlich Hype generiert. Und bei dem bisschen, was man an Informationen hat oder dazu bekommt, ist es natürlich sehr schwierig, auch gerade für
Mark Gurman zum Beispiel.
Mark Gurman, für Kugo, ja, für all die anderen, ist es natürlich sehr schwierig, da über den langen Zeitraum, über den wir jetzt schon über das Produkt sprechen, da irgendwo noch was Neues zu machen. Und wenn dann hier so eine Information kommt, wo du, ja, dann wird halt da mit einer sehr heißen Nadel einfach gestrickt.
Ja, klar, logisch.
Und dann versuchen wir das ein bisschen einzuordnen und zu bremsen vielleicht. mal gucken, vielleicht liegen auf ihr Fall.
Das kann ja, klar sein. Es kann auch sein, wie gesagt, das ist halt ein Problem. Mark Gurman ist natürlich auch in Richtung Apple recht gut vernetzt, das muss man ihm zugestehen.
Ja.
Bloß die Informationen, die er natürlich bekommt, die sind natürlich auch nur Fragmente dessen, und er bekommt natürlich keine lückenlose, detaillierte Informationen. Und dann sind es auch viele Dinge, die er wahrscheinlich da rein interpretiert, mit dazu gibt.
Klar, das
und geht so, gar nicht ohne. So wird aus so einem kleines Netz dann irgendwann vielleicht mal ein flächendeckendes, enges Netz quasi an Informationen, und ob diese kleinen Dazu-Interpretationen dann auch wirklich stimmen, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ne, das ist halt so.
Ja, vor allem sowas kann sich auch sehr schnell verselbstständigen.
Klar.
Alleine schon aufgrund der Tatsache, mit dem, was er in der Vergangenheit bereits hatte und was sich ja auch alles dann, wie gesagt, so bestätigt hat, ja, wird natürlich dann auch sowas eventuell anders aufgenommen, als wenn das halt ein komplett unbekanntes Gesicht wäre, ja. Der ihn selber anbläst, ja, den du dann nicht so wahrnimmst oder für voll nimmst, wie zum Beispiel jetzt einen Herr Gurman, ja, der halt wirklich sehr vieles in der Vergangenheit einfach hatte, was sich dann auch so bestätigt hat. Und den, wie gesagt, das trägt sich dann einfach durch alle Medien durch, ja, und wird überall übernommen, und dann verselbstständigt sich sowas dann auch mal sehr schnell, ja.
Klar. Klar. Stille Postprinzip, ne? Das ist halt so. Und ob dann immer unabsichtlich was dazu interpretiert wird oder absichtlich, das kann man dann auch in Frage stellen, ne?
Ja, beziehungsweise aus dem Gerücht wird dann mal schnell eine Tatsache gemacht, ja.
So ist es. Und was ich auch mal ganz lustig finde, egal wer das jetzt schreibt, Präsentation vom AR-Headset oder Mixed Reality-Headset verschoben, ja, was sollen sie verschieben, was Apple noch nicht einmal bekannt gegeben hat? Wir wissen ja noch gar nicht. Also das ist auch mal eine sehr krasse Aussage, finde ich, weil es ist ja noch nicht bekannt gegeben worden. Das kommt jetzt am 31. Einmal März. Sie können ja gar nichts verschieben, was sie gar nicht bekannt gegeben haben. Sie können es nur intern verschieben. So wird das wahrscheinlich auch gemeint sein, aber es ist immer sehr krass ausgedrückt, sage ich mal.
Ja, ja, und ob das dann einmal oder zehnmal bereits verschoben wurde und ob das, letztendlich der Grund ist und wie gravierend das ist und was das Problem ist und wie gesagt, wie oft das verschoben wurde, keine. Ja. Das ist alles so genau. Woher willst du das wissen? Ja, das müsste ja Apple dann schon mal sagen, und das werden sie nicht tun. Ja.
So ist es. Ich meine, Apple kann es recht sein. Ich meine, sie sind in der Presse, sie sind in den Medien, es wird über sie gesprochen. Ja. Es ist
auf jeden Fall. Das Problem ist halt, kannst du diesem Hype dann halt noch irgendwie gerecht werden? Das ist halt die Frage.
Ja, wie ich es eben schon beim Mac Pro gesagt habe, je länger man wartet mit dem Release, desto mehr Erwartung wird da rein interpretiert. Und je höher ist die Gefahr, dass sie die Kunden enttäuschen können. Das ist halt so.
Ich denke mal, bei dem Headset jetzt noch mehr als beim Mac Pro.
Ja, weil es eine ganz neue Kategorie ist, klar.
Ja, beim Mac Pro kannst du halt schon absehen, dass es vielleicht nicht ganz so werden wird wie der letzte Mac Pro auf Intel-Basis. Alleine schon aufgrund der Architektur ergeben sich da ein paar Sachen. Ja, das wird da kann man, wie gesagt, schon von ausgehen. Oder das sieht man vielleicht ein bisschen negativer, um es so zu sagen, als, wie gesagt, jetzt bei dem Headset.
Genau, so ist es.
Und ich bin mal gespannt, wie Apple sich da aus der Ecke, in die sie sich manövriert haben, gerade da.
Genau.
Wie sie sich da raus, oder wie sie da rauskommen, ja.
So ist es. Gut, dann lass uns noch mal so ein paar Sachen zum iPhone 15 zusammenfassen. Zumindest was die Gerüchteküche sagt. Das sind keine Fakten.
Nichts Neues im Prinzip.
Naja, ein bisschen was Neues ist dazugekommen. Aber so Kleinigkeiten, die ich persönlich zum Beispiel ganz interessant finde. Das sind nicht die Farben, die ich interessant finde. Zum interessanten Punkt kommen wir noch. Es sind Farbtöne rausgekommen. Und dieses Mal ist es als nach meiner Meinung das erste Mal, dass auch Hexcodes zu den Farben herausgekommen sind. Die habe ich mir jetzt allerdings nicht notiert. Aber das war mir recht neu. Aber das kann man sich auch aus der Nase gezogen haben. Es muss nicht sein, dass diese Farben unbedingt kommen.
Ein Rot und ein Blau, toll.
Ein Dunkelrot. Ein Dunkelrot soll es beim iPhone Pro werden. Dark Sienna sollen sie es angeblich nennen. Dunkelrot, das ist so ein bisschen eine gesetztere Farbe und das passt natürlich auch zu den Pro-Modellen. Man hat ja auch gesehen, wenn es zum Beispiel grün oder blau gewesen ist, dass die Farben immer so ein bisschen gesetzter gewesen sind und nicht so ganz knallig. Okay, kann sein, dass es jetzt ein Dunkelrot gibt. Und ich wage auch mal die Prognose, es wird in der Pro-Serie wahrscheinlich nie ein Product Red geben, weil dieses Product Red einfach zu knallig ist und das wollen sie wahrscheinlich nicht in den Pro-Bereich geben, da soll es wohl eine gesetztere Farbe bleiben. Ist meine Meinung dazu. Kann sich aber auch in Zukunft ändern. Interessant wird es dann bei den Standard-iPhone 15-Modellen, also bei der Nicht-Pro-Generation, da soll es ein Hellblau werden. Hellblau nennt Apple dann Pinkton Blau, wenn ich das jetzt mal so ausspreche, auf Englisch Blau, ausspreche, toll. Oder Pinkton Blue. Dann gibt es ein Dunkelpink, das nennt sich dann Telemagenta, ich habe da sofort an die Telekom gedacht, aber Telemagenta soll es dann angeblich Apple nennen, halte ich auch für eine unglückliche Namenswahl nach meinem persönlichen Empfinden. Das sollen so die kommenden Farbtöne oder die neuen Farbtöne werden, die anderen Farbtöne in der 15er Reihe. Aber
machen halt ein bisschen was neuen Farben. Aber
ja, ist klar. Gibt
wie
es
gesagt,
ja
ob 50 Shades of Grey, ja, also ob das jetzt ein helleres oder dunkleres Rot wird, ein Babyblau oder ein Lippenstift rosa, das ist doch vollkommen wurscht.
Okay, aber jetzt kommen wir zu einem kleinen Detail, was mir persönlich, was heißt gefällt oder was ich interessant finde. Es soll ein neuer OLED-Display-Treiber-Chip in die iPhones Einzug halten. Das bedeutet, dass man von einer Produktionsbreite von 28 Nanometer von 40 Nanometer.
Wir gehen von 28 auf 40.
Von 40 Nanometer Produktionsbreite auf 28 Nanometer runtergeht. Und das bedeutet, grobe Faustregel, je kleiner die Produktionsbreite ist, je kleiner oder je geringer ist auch der Stromverbrauch. Und das könnte natürlich in einer Gesamtkomposition mit anderen Stromsparmaßnahmen zu einem effizienteren Gerät führen. Wie zum Beispiel ja auch der A17 Bionic, der in die Pro-Modelle auf jeden Fall kommen soll, also auf jeden Fall kommen soll. Der soll ja auch auf 3 Nanometer setzen und in Kombination mit einem stromsparenden Display-Treiber und den 3 Nanometer-Chip könnte man unterm Strich schon erheblich Strom sparen oder wesentlich mehr Strom sparen. Oder
ja, können wir endlich das Gerät wieder ein bisschen dünner machen.
Das hoffe ich mal nicht. Man merkt schon, du bist ein Johnny Ive-Fan, ne? Geräte dünner machen, klar.
Nein, bei gleichem Stromverbrauch, also bei weniger Stromverbrauch kommst du auch mit einer kleineren Batterie hin. Hast dieselbe Akkulaufzeit, kannst das Gerät da dünner machen.
Die sollen es so dick lassen, wie es ist und mehr Akkukapazität, wie
das
es
sagen, ist. Das sagen wir immer.
Ja, wir sind ja auch zwei alte weiße Männer, wir wollen das so, genau, hast recht.
Und von mir aus können sie da merken, wie gesagt, wenn das wirklich hinhaut und du da sogar noch mehr Akkuleistung oder Akkulaufzeit rauskriegen kannst, umso besser, ja. Mein Gott, das wird sich jetzt da nicht im Tagebereich
tummeln.
Dafür ist es dann wieder zu wenig, aber eine Stunde mehr, mein Gott, hat doch keiner was dagegen. Ja.
So sieht's aus. Es sind ja die Feinheiten, die Apple natürlich am Schrauben ist oder an denen Apple schraubt. Und hier ein besserer Chip, da ein besserer Chip, ergibt unterm Strich vielleicht eine Stunde oder zwei mehr Akkulaufzeit. Und das ist doch schon mal eine Hausnummer, finde ich.
Ja, okay, du weißt natürlich auch nicht, brauchen sie vielleicht nochmal 3 mm mehr Platz für ein Kameramodul, was dann zu Lasten des Akkus vielleicht ginge, aber du trotzdem auf dieselbe Laufzeit oder trotzdem auf eine Stunde mehr kommst oder so zum Beispiel, obwohl du vielleicht an der Kapazität nicht viel schrauben kannst. Man weiß es einfach nicht. Ja,
diese Kamera-Gigantomanie, die finde ich auch sehr bedenklich, weil wenn man diese Renderings sich angeschaut hat, das Ding wird ja immer mehr größer, bald hat man eine Pyramide da hinten drauf. Ey, come on.
Ich bin da kein Fan von, das muss ich ehrlich sagen, aber das ist halt nun mal die Kameratechnik, die wir haben. Ja.
Das ist
leider so. Und das wird mit einer Periskoplinse nicht besser werden.
Nein, auf keinen Fall, nur noch schlimmer. Meine Wunschvorstellung wäre ja die Kamera würde plan im iPhone verschwinden, aber da sind wir schon lange dran vorbei. Das wird so schnell nicht passieren.
Da sind wir dran vorbei.
Ja.
Das ist auch nicht der Trend, den momentan sowieso die ganze Branche geht.
Nein.
Ja, guck dir mal jedes andere Smartphone an. Ja, du hast ja immer das Problem. Und wir reden da ja gerade bei den aktuellen Geräten von 2 mm.
Ja, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen.
Auswendig. Wobei wir sagen, naja, der Kamerabump. Aber zieh das mal oder passt das mal an das ganze iPhone an. Das ist schon einiges mehr, was das aufträgt.
Ja.
Klar kannst du auch wieder da sagen, du hast dann dir entsprechend mehr Platz für eine Batterie und rechne das bitte mal auf die Akkulaufzeit um. Mhm. Ich persönlich hätte da nichts dagegen. Das Problem ist halt, gerade im Vergleich zum kompletten anderen Markt, wäre das dann okay. Oder was würden halt die Käufer sagen, wenn du das Gerät dann entsprechend über das ganze Gerät gesehen dicker machst? Weil für mich ist die Dicke des Geräts der Kamerabump.
Das ist
für mich im Prinzip die Dicke des Geräts und nicht das, was das Gehäuse wirklich ist an den anderen Stellen. Weil du hast ja die Gesamtdicke, ja, und das ist halt inklusive des Kamerabumps, wie gesagt, für mich inklusive des Kamerabumps. Und dann könntest du auch hingehen, machst das ganze Gerät so, packst da mehr Akku rein, ja, bist dann glücklich. Aber das ist halt nun mal nicht das, was anscheinend der Markt will.
Das ist korrekt.
Mich würde es mal interessieren, ja. Wie würde wirklich die Käuferschaft darauf reagieren, wenn man das so machen würde?
Ja, so ist es.
Ich glaube, der eine oder andere würde wahrscheinlich sagen, was ist denn jetzt los? Ja, was ist da kaputt? Und Samsung macht da was ganz anderes.
Das müsste man echt mal sehen, wie der Markt das Ganze annimmt. Aber ich glaube, das würden viele Leute als technologischen Rückschritt ansehen.
Wahrscheinlich, ja.
Weil die Masse das so interpretiert, dass dickeres Gerät als, wie soll ich sagen, als Rückschritt empfindet.
Die 2 mm vielleicht noch nicht mal unbedingt, aber wenn du es wirklich mit Akku füllst, ja, es ist natürlich auch nochmal einiges an Gewicht, was einfach draufkommt.
Ja, klar.
Und das, denke ich mal, wäre mittlerweile wahrscheinlich eher das größere Problem. Klar kannst du sagen, für die gefühlten 2 Kilo, die das Gerät schwerer ist, kriegst du auch entsprechend mehr Laufzeit, aber es ist halt eine Frage, inwieweit will man den Kompromiss dann eingehen. Ja.
Ich glaube, das könnten sie nur verargumentieren, wenn sie jetzt sagen würden, okay, das ist jetzt 2 mm dicker, aber ihr habt die doppelte Akkulaufzeit von dem Gerät. Also wirklich eine signifikante... Dafür könnt ihr
den Akku jetzt wieder selbst austauschen.
Akku wieder drin. Das wäre wirklich
dafür ein Rückschritt. Dann ist die Akkulaufzeit auch nur noch die Hälfte. Aber dafür kannst du halt Akku tauschen.
Ja, klar. gut. Lass uns nochmal zu den anderen Gerüchten kommen. Es gibt... die ist auch schon, ich habe das jetzt nochmal zusammengefasst, weil dieses Gerücht gibt es schon länger, dass es von 6 auf 8 GB kommen soll, die Arbeitsspeicherkapazität. Es gibt aber genauso ein aktuelles Gerücht, was ich heute noch gelesen habe, dass die Kapazität gleich bleiben soll, aber die Performance soll wesentlich schneller werden vom Arbeitsspeicher. Ich habe jetzt den genauen Standard nicht im Kopf, LPDDR6X oder irgendwas, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber er soll auf jeden Fall wesentlich performanter werden. Dadurch soll aber die Kapazität gleich bleiben. Also das sind so die 2 Gerüchtesituationen, die sich bezüglich des RAMs gerade so ein bisschen gegenüberstehen. Dann gibt es noch eine ganz andere Information, die ich interessant finde, die aber auch nur marginal ist. Also sowohl von der Größe her gesehen ist es marginal, weil das iPhone 15 soll um von 6,1 auf 6,2 Zoll anwachsen. Passt natürlich zu der Aussage, dass sie gesagt haben, die Display-Ränder sollen extrem dünn werden. Und das kann sich natürlich auch in diesen 0,1 Zoll dann widerspiegeln. Aber ich glaube, das ist kein signifikanter Größenunterschied, den der Nutzer dann auch wirklich im Alltag wahrnimmt. Meine Meinung. Und das hat sich allerdings auch im Moment dieses Gerücht nur auf die iPhone der Standardserie bezogen. Vom Pro-Gerät hört man nicht, dass es größer werden soll. Okay. Ja, und Dynamic Island für alle Modelle, das soll sich dann quasi durch die Standard- und durch die Pro-Modelle jetzt komplett durchziehen. Und USB-C, ja, das ist ja auch schon länger im Gerücht und ist ja auch in den Renderings oder in den Modellen dann halt auch aufgetaucht. Es bleibt spannend, ja.
Ja, USB-C finde ich halt nochmal sehr interessant, ja, ob das wirklich jetzt kommt.
Und ob es gedrosselt kommt oder in der vollen Performance-Breite.
Ja, das Fass können wir gerne jetzt nochmal aufmachen.
Nee, das machen wir nicht auf, aber das ist natürlich auch ein fragwürdiger Punkt, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht, das ist die Frage. Okay, bin ich gespannt.
Das wäre auf jeden Fall ein Grund, Apple zu boykottieren. Ne?
Ja.
Was mich wahrscheinlich genauso gut funktionieren würde, wie das den Boykott, den sie zu Hogwarts Legacy ausgerufen hatten. Ja.
Das Spiel wird irgendwie auch medial sehr durch die Presse getrieben in irgendeiner Weise.
Das Ding hat sich so gut verkauft und es ist noch nicht mal auf allen Plattformen raus. Ja, wenn man alle PS4, Xbox One und Switch sind noch gar nicht da. Und das Ding hat schon so viele Millionen verkauft.
Ja,
das ist unglaublich.
Kann mit zwei Dingen auf dieser Welt sehr wenig anfangen. Das ist einmal Harry Potter und Herr der Ringe. Das sind zwei Fantasy-Welten, sag ich jetzt mal. Ja, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Das interessiert mich echt wie ein feuchter Furz. Muss ich so sagen. Ich weiß,
ja, okay, es ist aber sehr, viele andere.
Ja, klar. Nö. Halt sehr viel, und jeder so, wie er das möchte und wie er mag. Und jeder soll Fan sein von dem, womit er glücklich wird. Bloß ich sag ganz offen, das sind zwei Welten, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Das ist mir alles zu langatmig. Ich habe versucht, mal Herr der Ringe zu schauen, aber das ist alles so, ja, mein Gott, ja, kommt doch mal zum Punkt.
Schauen ist doch noch einfacher als lesen.
Ja, gut. Ja, ich komme da nicht rein in die Welt und es packt mich nicht, es fasziniert mich nicht, genau wie diese ganze Potter-Geschichte. Interessiert mich nicht. Ne? Ja.
Ja, okay, aber, klar, wenn du sagst, du willst alle Harry Potter-Filme gucken am Stück, dauert einen Moment, ja, aber das Problem hast du ja bei Herr der Ringe ja auch, ja. Die Laufzeit ist ja auch nicht gerade
kurz. Ja, eben, eben.
Vor allem, wenn du dann sagst, du willst komplett gucken und vorher halt noch den Hobbit, ja, da bist du eine Zeit lang beschäftigt, ja.
Ich hatte jetzt von Lego eine Anfrage, ob ich das neue Herr der Ringe-Set besprechen möchte. Dann habe ich gesagt, Leute, ich müsste mich so zwingen.
Baue ich da dran so lange, wie ich gucken muss.
ich müsste mich so zwingen, das Ding zusammenzubauen. Ich lehne ungerne Angebote ab, Produkte genau zu testen, aber das würde...
Wenn es doch ein Automodell gewesen wäre, ne?
Zum Beispiel, oder in Indiana Jones Modell, irgendwas, was mir irgendwie liegt, aber.
Oh, auf den neuen Indiana Jones bin ich auch so gespannt.
Ja, ich auch. Das ist zum Beispiel eine Welt, die mich interessiert, im Gegensatz zu Harry Potter oder Herr der Ringe.
Mich interessiert ja eigentlich eher mehr, wie das De-Aging funktioniert bei Harrison Ford. Also, ob das wirklich so gut aussieht im Film oder über den kompletten Film hinaus, wie es in dem Trailer war.
Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Auch wenn er jetzt nicht verjüngt wird, er sieht für sein Alter noch ganz gut aus.
Wenn er denn entsprechend vor der Kamera steht, ja.
Ja, ja gut, anders habe ich ihn leider noch nicht gesehen. Ich hatte nicht das Glück, ihn privat zu treffen. und die Chance wird natürlich, je älter er wird, immer geringer, dass ich das mal erleben darf. Es ist ja nicht so wie ein... hast du die Italien-Geschichte mitbekommen mit seiner Kreditkarte? Harrison Ford,
ich glaube nicht, nein.
Harrison Ford war in Italien. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er da war. Ich glaube, Sizilien. Egal, Italien. Italien ist groß. Und da hat er am Strand seine Kreditkarte verloren. Und ein Urlauber oder auch ein Einheimischer, ich weiß es nicht genau, der hat seine Kreditkarte gefunden am Strand. Und er hat dann recherchiert, wo Harrison Ford wohl ist und Gott sei Dank hat er das rausgefunden, weil irgendwie so eine Instagram-Geschichte war, wo dann im Hintergrund das Hotel zu sehen war. Also Social Engineering hat er da quasi betrieben, ist dann zum Hotel gegangen, hat die Kreditkarte am Counter oder an der Rezeption abgegeben und Harrison Ford hat ihn dann zum Dank zum Essen eingeladen und die haben dann zusammen Abend gegessen, die beiden.
Oh, das, nice.
Ja, man muss nur zur richtigen Stelle am richtigen Ort sein, sage ich dann mal. Ne? War eine schöne Story. Aber das zeigt ja auch, dass solche Weltstars, und ich finde, oder was ich immer wieder mitbekomme, je höher diese Stars gerankt sind oder sie je bekannter oder sie je mehr sie, desto bodenständiger verhalten sie sich auch teilweise, habe ich das Gefühl. Aber gut, da gibt es auch Ausnahmen. Also ja,
ich wollte es gerade sagen. Okay. Ja.
Ich denke da gerade an Mariah Carey, die ist alles andere als bodenständig. Ja, okay.
Wie kamst du denn jetzt auf Mariah Carey?
Ja, das komplette Gegenbeispiel für bodenständig. Das ist so das der Prototyp einer nicht bodenständigen Person für mich. Und je älter sie wird, je schlimmer wird es, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist halt eine Diva.
Ja, aber ganz, ganz früher zu ihren Anfängen, da hatte ich das nicht die Meinung, dass sie in irgendeiner Weise eine Diva ist. Na gut. So viel zu Harrison Ford. Somit haben wir auch unseren Promi-Teil heute wieder abgedeckt.
Meinst du?
Ja, wir haben heute alles durch. Hier Tratsch und Klatsch.
Nochmal kurz über die Berlinale reden?
Nein. Naja. Hey? Da müssten wir mal die Frauke Ludewig zu einladen, aus von RTL exklusiv. Die könnte uns da wohl einiges zu erzählen.
Frauke, ja, genau.
Er hat sich auch lange gehalten, ja? Muss man auch mal so sehen. Gut, wo wir gerade bei lange gehalten waren, lass uns doch mal über die Apple Watch sprechen oder ein neues Patent, was aufgetaucht ist. Und das hat mir so ein bisschen, ich drück's jetzt mal salopp aus, das Höschen feucht gemacht, dieser Patentantrag.
Es wird ja immer besser.
Ich finde das total toll, was da rausgekommen ist. Das Patent wurde vor ein paar Tagen Apple zugesprochen. Eingereicht wurde das Ganze bereits 2018. Obwohl man das wieder von zwei Seiten betrachten kann, wie eigentlich alles im Leben. Aber ich hoffe, es kommt in irgendeiner Form so auf den Markt. Weil sie haben in dem Patent gezeigt, wie man quasi elektronisch ein Armband, also ein Apple Watch Armband farblich verändern kann. Also ich sag mal so ganz krass ausgedrückt, so eine Art E-Ink-Display. Das ist, glaube ich, so
die... Ich hoffe, dass das Patent möglichst weitgreifend formuliert ist.
Ich habe es nicht genau durchgelesen.
Dann sollte ich gleich mal Post an BMW schicken.
Es sind verdammt viele Patentseiten. Ich habe nur die Zusammenfassung durchgelesen. Ich sage mal, eine Art E-Ink-Display, das läuft über eine Polymere werden da elektrisch angesteuert und somit ist eine Farbveränderung möglich. Und das eröffnet natürlich eine große Vielzahl an Möglichkeiten. Nicht nur, dass man da eine individuelle Farbanpassung zu seiner Kleidung hat. Es geht natürlich auch in den Nachhaltigkeitsbereich hinein. Ich muss mir nicht alle paar Tage ein neues Armband kaufen. Allerdings ist auch der Knackpunkt, Apple würde sich da einen ganzen Zubehörmarkt mit reduzieren in irgendeiner Weise, weil natürlich dann wahrscheinlich auch ein Stück weit weniger Armbänder verkauft werden könnten.
Ja, klar, weil das nämlich so teuer ist.
Das wird nicht günstig.
Da Geld mehr für andere.
Ja. Das wird nicht günstig sein, aber man hat natürlich auch viele technische Möglichkeiten. Man kann Notifications anzeigen.
Ja, wir reden über Apple.
Ja.
Du wirst da deine Farben und Muster nicht alle selbst machen können, wie du Bock hast. Ja.
Wahrscheinlich werden sie dann auch noch einen eigenen kleinen App-Store dafür entwickeln, wo man dann Farbpakete käuflich erwerben kann.
Das, ja, genau. Für jede Farbe muss ich dann extra nochmal zahlen.
Ich meine, wenn sie schon die physischen Armbänder nicht verkaufen können, dann verkaufen sie halt Farbpakete in Form von digitaler Geschichte oder NFTs könnten sie dann da drauf verkaufen. Oder,
ja, klar.
Das ist ja auch der heiße Scheiß.
Der NFT-Zug ist eigentlich schon wieder abgefahren.
Ja, ich glaube, er rollt noch ganz gut. Ja, aber
der ganze Krypto-Zirkus ist, glaube ich, mittlerweile so abgefrühstückt, bis der sich mal wieder überholt. Bis der sich wieder erholt, das wird nochmal dauern.
Ja, ich habe letztens...
Gerade NFT, was die breite Masse betrifft, ist, glaube ich, die müssen nochmal böse an sich
arbeiten. Aber wenn ich gucke, wer da so alles einsteigt in den Bereich, also auch welche sagen wir mal, Traditionsmarken von Adidas angefangen bis Porsche, von der Sparkasse angefangen und alle in den NFT-Markt reingehen, habe ich schon das Gefühl, dass da die Zukunft, nicht die Zukunft, aber dass da die Post abgeht in dem Bereich demnächst. Also, dass da noch was passieren wird.
Der Bereich ist ja schon eingebrochen, ohne Ende. Der NFT-Markt ist momentan tot, im Prinzip eigentlich. Wer da jetzt noch Pläne hat, groß einzusteigen und das zu pushen, der muss sich das echt zweimal überlegen. Mhm. Ich sehe das vielleicht ein bisschen schwärzer als andere, aber wenn sich nicht grundlegend was dran ändert, macht es aktuell keinen Sinn, in dem Bereich irgendwie versuchen einzusteigen.
Mhm. Okay.
Gerade NFT, Krypto mit den ganzen Skandalen, auch gerade in den letzten Wochen, hat es aktuell auch sehr schwierig. Klar gab es ja jetzt die ein oder andere Erholung wieder, aber das ist auch nochmal so ein ganz, ganz schwieriges Ding. Da besteht ja auch gerade das ganze Risiko der zusätzlichen Regulierung, ja, im Raum. Von daher muss man da auch aufpassen. Klar, wer länger schon drin ist, okay, aber da jetzt nochmal frisch einzusteigen, auch schwierig. Aber gerade NFT, wenn man mal guckt, der am gewinnbringendste Markt für NFT ist eigentlich weggebrochen. Der ganze Gaming-Bereich ist eigentlich weggebrochen. Es gibt momentan kein ernstzunehmender Entwickler bis auf Square Enix, ja, die da noch momentan am Investieren sind. Alle anderen haben Projekte eingestellt beziehungsweise ziehen sich zurück. Von daher, ohne den Support aus dem Gaming-Bereich oder, ja, um mal bei VHS zu bleiben, aus dem anderen Bereich, ja, wird es eine sehr, sehr schwierige Kiste werden, ja.
Ich nehme immer nur so wahr, dass jetzt ja ganz viele Traditionsmarken halt da jetzt aufspringen. Ich verfolge das aber auch nur am Rande.
Also wenn da wirklich jetzt aktuell momentan einer draufspringen will, ist er sehr, sehr spät dran.
Ja, oder zum Teil schon drauf gesprungen sind. Weil der
Markt ist momentan einfach nicht da.
Ja, okay. Gut, bin ich nicht im Thema, gebe ich auch zu. Ich habe das nur am Rande verfolgt. Ich habe mich versucht, immer wieder da reinzuarbeiten. Ich habe letztens einen Podcast abonniert, wo eigentlich das Aushängeschild war. Das soll für Einsteiger in den NFT-Web3-Markt sein. Und ich habe zwei Folgen mir angehört und Leute, ich habe zwar die Wörter verstanden und auch die Sprache verstanden, aber inhaltlich konnte ich dem Ganzen nicht folgen. Und nach meiner Meinung haben sie das nicht einsteigerfreundlich. Die haben da so viel Fachsprache verwendet und Fachchinesisch verwendet, dass ich jedes zweite Wort erstmal nachschlagen musste. Was meint er damit überhaupt? Ich konnte dem nicht folgen. Also das war eine Welt, die ich noch nicht ansatzweise erfasst habe. Das ist ja eine komplette Parallelwelt, was da im Moment läuft. Wahnsinn. Und deswegen ist es irgendwo faszinierend, aber
ja. Ja, die Technik an sich ist schon faszinierend und da kann man sehr viel auch damit machen.
Ja.
Nicht ohne Grund hat man ja die Probleme in Anführungszeichen gerade mit Kryptowährung, die man hat und warum man ja nach Regulierung schreit.
Ja, klar.
Der Mann ja nicht, aber warum viele Quellen halt nach Regulierung rufen. Aber das, was man halt versucht hat, gerade im NFT-Bereich, aufgrund der Technik halt umzusetzen, beziehungsweise da halt Geld damit versuchen zu verdienen, der Schuss ist zum Großteil nach hinten losgegangen. Da wurde so viel Geld verbrannt. Gerade im NFT-Bereich sind sehr viele Sachen mittlerweile im Prinzip nichts mehr wert, die am Anfang gehypt wurden ohne Ende. Wie gesagt, ich sehe es vielleicht ein bisschen sehr schwarz und sehe eigentlich nur die negativen Beispiele dazu. Aber gerade in dem Bereich, der mich eigentlich da am stärksten interessiert und wo ich ein paar sehr interessante Projekte gesehen habe, ist der negative oder ist die Akzeptanz einfach nicht da, ja, Und da haben sich halt viele zurückgezogen, wie gesagt, im Gaming-Bereich. Und das ist mit einer der größten Bereiche, wo du eigentlich viel Wachstum hast und hättest auch Umsatz generieren können, ja, wo der Markt das einfach nicht angenommen hat. Mhm. In dem Fall halt die Spieler, ja, oder die Kunden halt. Und damit ist halt ein Großteil an Unterstützung einfach weggebrochen. Und auch wenn du mal guckst, Twitter hat ja auch im Bereich NFT beziehungsweise da einen Rückzug gemacht, beziehungsweise halt fehlt die Unterstützung einfach. Du hast Microsoft, die sich entsprechend gerade mit Minecraft entsprechend positioniert haben. Ubisoft, die sich im Prinzip zurückgezogen haben aus dem ganzen Thema. Andere, die Projekte zumindest mal auf Eis gelegt haben.
Okay, gut.
Muss noch viel, viel Arbeit gemacht werden, um das entsprechend wieder in ein positives Licht drücken zu können. Ja. Mhm. Selbst Doc, ja, hat einen riesen Shitstorm an der Backe gehabt wegen dem Spiel, was er entwickelt, wo er am Anfang Supporter Packs quasi mit NFT oder in dem Bereich halt angeboten hatte. Die Lösung, es war jetzt nicht das typische NFT, aber selbst da gab es jede Menge negatives Feedback dazu, ich sag's mal so. Ja.
Okay, aber lass uns wieder kurz zum Hauptthema zurückgehen, weil...
Ja, so viel wieder zum Thema, kein Off-Topic.
Nee, ich muss sagen, um da jetzt mit dir mitdiskutieren zu können, fehlt mir das Wissen. Ich kann das jetzt nur immer... Ich kann ja immer nur zustimmen, obwohl ich gar nicht weiß.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt entsprechend Kommentare kriegen, der Thomas sieht das viel zu schwarz.
Ja, ich
weiß, es gibt die und die Beispiele, die auch heute noch sehr gut funktionieren.
Ja, klar.
Aber
deswegen kann ich da mit dir nicht fundiert drüber diskutieren, weil ich da keinen Einblick habe. Ich habe ein paar Podcasts versucht quer zu hören und
das ist auch ein schwieriges Thema.
Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und da fehlt mir im Moment auch die zeitliche Kapazität zu, mich in dieses NFT-Thema reindenken zu können, obwohl es mich, was ich bisher so alles mitbekomme, schon fasziniert, aber wie gesagt, zeitliche Kapazitäten sind da nicht vorhanden. Aber lass uns nochmal zu dem Apple-Armband zurückkehren. Ich finde das Patent sehr interessant, weil man halt eine Menge Möglichkeiten hat, sei es als Notification, sei es als Anpassung an den Style, den man hat, farbliche Anpassung etc. Die Frage ist natürlich nur, wie kriegen sie Strom da drauf? Das wird wahrscheinlich dann nur gehen, wenn man eine neue Apple Watch rausbringt oder vielleicht dieser Diagnoseport, der ja vorhanden ist, vielleicht führt der ja schon Strom. Haben
wir den aktuell in den Uhren überhaupt noch?
Gefährliches Halbwissen weiß ich nicht, aber es gab Uhren, wo ein Diagnose... Nee, haben wir ja nicht mehr. Ja. Da gibt's ja dieses WLAN-Reparaturmodul, was Apple da ausgebracht hat. Den haben sie ja, glaube ich, gestrichen. Hast du recht. Okay, also fällt das weg. Sie hatten mal ein Diagnoseport, stimmt. Da hätte man das machen können. Wahrscheinlich, wenn dieses Apple Watch Armband kommen sollte, müsste man das dann auch mit einer aktuellen Generation mit irgendeinem Connector rausbringen. Aber es ist ja nur ein Patent und es heißt ja noch lange nicht, dass das Zeug kommt. Obwohl ich es interessant finde. Die
Sache ist halt, würde es eine eigene Batterie haben und für E-Ink brauchst du ja eigentlich nicht so viel Batterie, da würde sich vielleicht auch wieder dieses, wie nennt sich das nochmal? Reverse Charging? Nee.
Ja.
Aber was wir auch schon gesprochen hatten, das würde sich ja eventuell auch nochmal anbieten, dass du das, wie gesagt, eventuell auch nochmal über das iPhone oder halt über die Apple Watch laden könntest, ja. Oder müsste es wirklich einen Port geben, wo sich das Armband dann den Strom aus dem Apple Watch Akku rausholt?
Davon gehe ich aus.
Und gerade auch für die Datenübertragung dann halt wirklich einen Kontakt hat und nicht über Bluetooth zum Beispiel gemacht wird. Ja, ist halt schwierig beim Armband, weil alleine die Energieversorgung, ja, klar brauchst du beim E-Ink nicht viel Strom, aber irgendwo muss er ja trotzdem herkommen.
Ich gehe davon aus, dass das jetzt parasitär über die Apple Watch laufen, über die Apple Watch.
Und dann ist halt wieder die Frage, wie oft würde dann mit rumgespielt werden, wie ist die Lebensdauer von so einem Armband? Beziehungsweise wie stark würde sich das auf die Akkulaufzeit von deiner Apple Watch halt auswirken. Also ich denke nicht, dass das ein Artikel ist, den wir in kurzer Zeit sehen werden.
Nein, das hat ja nichts zu sagen.
Wir haben die Technik schon, ja. Definitiv. Gerade E-Ink hat in den letzten Jahren nochmal einen sehr guten Schub gekriegt. Wir haben ja auch die ganzen Studien gesehen, beziehungsweise ja deswegen auch vorhin meine Anspielung auf BMW.
Ja, klar.
Wie weit ist, wie umfänglich oder wie breit ist halt dieses Patent formuliert. Wem könnten sie da überall irgendwie noch an Wagen fahren? Hahaha. Witzig. Wir haben es ja auch bei BMW gesehen, von der ersten Vorstellung schwarz-weiß auf die aktuelle Version, die sie gezeigt hatten, zuletzt auf der Messe, wie weit da die Entwicklung gegangen ist. Die geht auf jeden Fall auch weiter. Auto aber nochmal eine ganz andere Baustelle als jetzt ein Armband für eine Uhr. Wie gesagt, alle kurzfristig werden wir, denke ich, da nichts sehen. Ich würde auch stark anzweifeln, dass wir da jemals was sehen
von Apple. Ja, ich finde den Ansatz halt nur interessant, weil man natürlich sehr viel Spielerei mit dem Ding machen kann, ob sie sinnvoll ist oder nicht. Das ist jetzt eine ganz andere Sache. Aber zum Beispiel auch als erweitertes Notification.
Warum sollte das Ding überhaupt einen Sinn ergeben? Du hast die Spielerei, das wäre nett.
Ja,
das wäre auch, klar. Würde ich mich auch freuen. Gerade wenn ich mir dann das auch noch selbst machen kann, was ich bei Apple auch wieder stark anzweifeln würde, ja. Aber wenn ich dann auch wirklich komplette Muster anzeigen,
klar. Mir
selbst machen kann und da fuck it, ja, und was ich draufschreiben kann, ja, oder leck mich am Arsch oder so, keine Ahnung. Und das dann, wie gesagt, ich frei gestalten kann, bin ich voll dafür, ja, aber ich sehe es jetzt noch nicht, dass es
nein.
Gesagt, demnächst und vor allem so frei kommen sollte von Apple.
Und die Frage ist natürlich auch, wie ist denn der Tragekomfort, wenn man da jetzt so ein Display hat? Das muss ja auch, das ist ja, denke ich, auch nicht für jedermann geeignet. Der eine, der mag halt ein weiches Armband, das wird damit bestimmt kein weiches Armband sein, weil du ja auch ein gewisses...
Das kannst du schon sehr flexibel machen.
Ja, aber jetzt nicht so flexibel, als wenn du jetzt so ein gewebtes Band hast, was du ja richtig knittern
kannst. Aber das wird natürlich nichts wie ein NATO-Band oder so.
Ja, eben. Ne?
Oder noch nicht.
Und
das auf jeden Fall. Also es ist jetzt, wir sind jetzt hier nicht in irgendeinem Science-Fiction-Film unterwegs.
So ist es.
Wir müssen, ganz so weit sind wir noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall kein starres
nein,
werden.
Klar.
Aber klar, du bist ja auch nicht so flexibel wie jetzt zum Beispiel beim NATO oder so.
Richtig, genau. Also das und ich glaube auch allein diese Gegebenheit, dass wenn es kommen sollte, werden sie auch so ganz den anderen Armbandmarkt nicht verlassen oder weil es gibt immer noch andere Bauarten, Gewebe.
Alleine schon wegen dem Preis. Das Ding
wird nicht billig sein.
$30, ja.
Also ich denke mal, das 299 Währungseinheiten mindestens.
Das wird sich auf jeden Fall alleine schon aufgrund des Alleinstellungsmerkmals, was du einfach hast,
gegenüber den anderen,
wird das schon relativ teuer sein.
Richtig, richtig. Aber wie gesagt, ich halte das auch nicht dafür, dass es marktreif sein wird. Marktreif vielleicht schon, aber nicht kommen wird in den nächsten Tagen.
Seit wie vielen Jahren wurden einem schon Konzepte verkauft im Tastaturbereich, wo jede Taste ein eigener OLED-Bildschirm ist und du frei deine Tastatur gestalten kannst.
Ja.
Und je nach Anwendung hast du dann auf einmal deine Photoshop-Belegung eingeblendet auf der Tastatur. Es gab schon den einen oder anderen Prototypen, es gab sogar schon mal eine Serie, aber die Dinge waren ja nicht praktikabel und vor allem auch nicht jetzt wirklich günstig. Ja.
Klar.
Und vor demselben Problem stehen wir auch hier, würde ich sagen. Ja, wir sind da noch ein bisschen weit weg von einem, wie gesagt, Prototyp. Okay, ja, aber wir sind da von der wirklich vernünftigen Serienfertigung, die preislich auch in einem Rahmen sich bewegt, wo du sagst, okay, ja, das kaufe ich mir. Sind wir da, denke ich mal, noch ein Stückchen weg.
Und ansatzweise hat Apple das ja auch mal versucht, mit der Touchbar individuell eingeblendete Tasten individuell gestaltete Tasten einzublenden, aber hat ja nicht
gegriffen. Aber wie der Name schon sagt, Touch und Bar.
Genau,
das ist ja keine ganze Tastatur.
Nein.
Das wirklich physische Tasten hast, die halt nur dann ein Display sind.
Ja. Richtig, und man hat es ja versucht, irgendwie zu etablieren und das hat ja nicht gezündet, zumindest nicht beim Großteil der Apple-Kunden und sie haben sich wieder verabschiedet von dem Konzept.
Ja, wobei du das nicht mit einer Tastatur,
nein.
Die einzelnen Tasten aus dem Display stehen.
Ansatzweise haben sie ja versucht, wie gesagt, kontextbezogene Tasten einzublenden zum passenden Programm. Aber es hat sich ja nicht durchgesetzt und der Kunde hat es nicht angenommen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es nicht flächendeckend in allen Geräten existiert hat. Also sprich Desktop-Computer, es gab keine externe Tastatur.
Ja, vor allem, es war halt auch keine Tastatur.
Nein, na klar.
Oder keine Tasse, das war.
Nein, das war ein Touchfeld.
Touchsensitiver Streifen und das war's.
Das Einzige, wo sich diese individuell anpassbaren OLED-Displays etabliert haben, das sind diese Stream Decks von Elgato zum Beispiel. Die kann man ja individuell gestalten und auch individuelle Makros, Befehle drauflegen. Da hat sich das mehr oder weniger etabliert. Ne? Aber das ist ja auch nur ein Zusatzprodukt und es kein.
Keine ganze Tastatur.
Genau. Frei programmierbare Tasten.
Die Tasten sind auch nochmal was anderes, ja. Mhm. Es ist keine ganze Tastatur und wobei, wie liegen die momentan preislich?
Keine Ahnung, es gibt ja große, kleine, mittlere. Ja. Es gibt so einen kleinen Sechser, der ist recht günstig und es gibt auch einen 32er und tralala, da gibt es ja eine Menge.
Ja, was heißt recht günstig?
Ich glaube, der kleine liegt unter 100 Euro mittlerweile, der Sechser.
Ah, okay, gut. Ja, rechne das mal auf eine ganze Tastatur hoch.
Ja, ja, aber das ist ja auch ein spezielles Produkt, ne? Was ja auch durch eine Softwaregestaltung noch, also ist ja ein Gesamtkonzept. Und da gibt es ja auch Konkurrenzprodukte, Loopdeck zum Beispiel, haben ja auch interessante Dinge rausgebracht oder ein interessantes Produkt rausgebracht. Ja,
vor kurzem jetzt erst, ja.
Nee, Loopdeck ist ja eine eigene Marke, die gibt es ja schon relativ lange, aber.
Ja, aber gerade jetzt so als Produkt zum Stream Deck, glaube ich, erst vor kurzem was, oder?
Nee, das gibt's schon recht lange, glaube ich. Es gibt eine neue Iteration davon.
Schon länger.
Es gibt eine neue Version davon, sage ich jetzt mal. Aber das ist jetzt bestimmt schon 8 Monate auf dem Markt, würde ich sagen.
Ja, doch schon so lange,
okay. Ja. Weil ich habe mich da auch mit beschäftigt, für was ich das bei mir einsetzen könnte. Irgendwie bin ich davon abgekommen.
Ja, weil das ist ja, glaube ich, dieses Loopdeck Live oder so, gell?
Kann sein, frag mich nicht. Sie wollen auf jeden Fall in dem Bereich unterwegs sein, wo Elgato unterwegs ist. Das merkt man ganz stark. Aber Elgato hat da so einen Quasi-Standard gebildet. Ne? Das ist so.
Gut. Ja, wenn du auch mal überlegst, das Loopdeck, das erste, das war ja, glaube ich, dieses für Photoshop, gell?
Ich glaube, damit haben sie quasi angefangen,
ja. Ja,
aber ja, Loopdeck hat ja auch noch Drehregler drauf und so, weil obwohl mittlerweile mittlerweile Elgato ja auch ein Produkt rausgebracht hat mit Drehreglern, also da gibt's jetzt ja auch was. Also,
Echt? Okay, ja, das kannte ich jetzt noch nicht. Ich hatte nur gesehen, dass das Loopdeck, wie gesagt, Loopdeck hatte ich was gesehen, die hatten jetzt halt den Drehknopf noch mit drauf, ja, wo ich auch gedacht habe, okay, das kannst du bestimmt auch noch für andere Sachen nutzen, als jetzt nur als Streamdeck-Alternative.
Hat Loopdeck auch rausgebracht, hat Elgato auch rausgebracht, ja. Schön. Bei Elgato kannst du ja dein ganzes Ökosystem auch mit steuern, ne? Deine Lampen, dein Sound, dein XLR-Interface. Ja,
alles, und so. Was die Software halt hergibt.
Ja, ja, und das ist ja alles miteinander connected letztendlich, ne? Also mit den Drehreglern kannst du zum Beispiel die Lampen dimmen, also Elgato hat da schon ein sehr gutes, professionelles Ökosystem aufgebaut. Hut ab, was die gemacht haben, ja. Keine Frage. Und qualitativ auch hochwertig, finde ich. Also ich habe hier ein Elgato-Produkt und das ist jetzt zwar ein passives Produkt, aber qualitativ hochwertig. Gut. Dann zum Schluss nochmal ein Thema, was ja schon länger in irgendeiner Art und Weise immer wieder in der Gerüchteküche unterwegs ist. Und da geht es um nicht-invasive Blutzuckermessung. Und diese Gerüchte, dass Apple an so einem Gerät arbeitet, die sind ja schon sehr, sehr alt. Und jetzt wurde es mal ein bisschen.
Ja, da haben wir, glaube ich, auch schon mal vor einiger Zeit
richtig, gesprochen. Richtig, genau. Und da wurde es jetzt auch konkreter ein wenig. Der Projektname ist rausgekommen, wie das Ding intern genannt wird. Projekt Moonshot sagt ja schon alles. Moonshot, das sagt man ja schon so, okay, das wird noch länger dauern, bis es marktreif sein wird oder ob es überhaupt jemals marktreif sein wird. Und
ja, das nicht unbedingt, aber wenn es wirklich funktionieren sollte, und skalierbar dann auch ist und wie gesagt marktreif, dann auf jeden Fall, weil das ist ein sehr bedeutsames oder ein sehr bedeutsamer Schritt gerade in dem Bereich und da kannst du richtig
richtig gut Kohle mitmachen, richtig abcashen auf jeden Fall. Und deswegen denke ich, ist Apple auch so stark daran interessiert, das Ding marktreif zu gestalten. Und im Moment sieht es wohl so aus, dass es wohl auch einen größeren Stepstone gibt, wie man so schön sagt. Jedenfalls, dass die Größe, die physische Größe von dem Messgerät sich signifikant verändert haben soll. Sie sind von einem tischgroßen Messgerät runtergegangen auf iPhone-Größe. Es ist natürlich die Frage, wie groß ist der Tisch? Es gibt Beistelltische, es gibt Esszimmertische und es gibt den Tisch von Herrn Putin. Okay. Den musste ich jetzt hier bringen, der lag quasi auf dem 11-Meter-Punkt. Jedenfalls, wie definieren Sie die Tischgröße? Das ist natürlich die Frage. Aber das spielt ja auch gar keine Rolle, weil jetzt haben Sie ja die Größe definiert und Sie haben ja gesagt, das Ding ist so groß wie ein iPhone. Und selbst das wäre nach meiner Meinung schon, wenn es jetzt so das einzige Problem wäre, die Größe, schon für marktreif gedacht. Wenn es nur in der Größe hängen würde, wenn der Rest stimmt und der Rest funktioniert, dass dieses Laserdiagnostikgerät, was ja auf Laserbasis basiert, wirklich exakt und genau ist, würde es auch jetzt in der Größe schon genügend Abnehmer finden, wenn sie es jetzt so rausbringen würden. Aber man vermutet, dass sie das in die Apple Watch mit hineinbringen wollen.
Oh, das dauert dann noch ein bisschen.
Und das dauert dann noch ein bisschen. Und der Knackpunkt ist ja, wenn Sie damit wirklich diesen exakt messbaren Bereich ansteuern wollen und nicht nur so eine Pi mal Daumenschätzung, dann brauchen Sie ja eine medizinische Zulassung. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, den Apple anstreben will. Weil wenn das Ding wirklich eine exakte, genaue Messung abbilden kann und Sie eine medizinische Zulassung bekommen und das auch alles juristisch wasserdicht ist, dann können Sie da richtig den Markt revolutionieren in dem Bereich. Das wäre wirklich für ganz viele Menschen ein hilfreiches Produkt, sich nicht permanent pieksen zu müssen oder nicht ein permanentes Messgerät zu tragen, was ja auch letztendlich in der Haut drin steckt. Es gibt ja diese permanenten Messgeräte. Aber selbst das steckt in der Haut drin und kann eventuell eine Entzündung oder eine hervorrufen. Es ist halt nicht schön. Es steckt halt ein Messgerät oder eine Nadel im Körper. Und wenn man das wirklich nicht invasiv gestalten kann, dann wäre das in dem Bereich ein Meilenstein und würde für alle
gerade
viel bedeuten.
Vor allem gerade wenn du es auch nochmal in so ein Gerät wie die Apple Watch, die du eh trägst,
probieren
kannst, wie ja auch zum Beispiel die Blutsauerstoffmessung ist doch, glaube ich, drin in der Apple Watch, oder?
Genau.
Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit jemand anders?
Nee, haben sie.
Genau, dann EEG ist ja drin. In allen Modellen, glaube ich, mittlerweile, ja. Bis auf die SE,
ja.
Genau, wo sie jetzt, ja, ich hoffe, dass sie das bei dem Blutzucker besser im Griff haben als mit den Patenten für das EEG jetzt, aber da haben sie auch so Probleme. Aber es droht ja tatsächlich ein Importverbot, ja, aufgrund von Patentstreitigkeiten für die Apple Watch.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Sie hatten ja jetzt versucht über Lobbyarbeit, da hatten wir es vorhin schon mal kurz von, bei der amerikanischen oder bei der Regierung halt da ein bisschen einzuwirken, dass aber dass die Patentstreitigkeiten da halt nicht aufgehoben, aber dass da das Patent für also auf jeden Fall hatten sie da versucht, halt Einfluss zu nehmen, wurde abgelehnt. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Wenn das jetzt wirklich harte Fahrt ausgeht, könnte es passieren, dass halt die Apple Watch schon erstmal Geschichte ist. Zumindest mal mit EEG. Ich hoffe mal, dass sie das da dann besser im Griff haben. Weil das ist ein hart umkämpfter Bereich. Die da an Lösungen arbeiten, unter anderem ja auch im Kontaktlinsengrößenbereich. Wobei, wie gesagt, die Apple Watch sich da auf jeden Fall besser anbietet, ja, weil wenn du nicht eh schon Kontaktlinsenträger bist, warum solltest du dir dann nur für den Zucker eine Kontaktlinse halt einsetzen? Und da hast du da auf jeden Fall von deiner Apple Watch mehr davon. Auch wenn du kein Uhrträger bist, ist das auf jeden Fall einfacher als eine Kontaktlinse. Du hast, wie gesagt, du trägst eher mal eine Uhr als, wie gesagt, dann gerade mit dem Auge ist ja auch nochmal so ein Hindernis, ja. Deswegen bin ich ja auch Brillenträger und kein Kontaktlinsenträger, weil ich nicht am Auge rummachen will. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Riesending, ja.
Das wäre ein Riesending.
So weit wäre.
Und das Wichtigste wäre natürlich, um den Markt richtig betreten zu können, in Anführungsstrichen, dass sie eine medizinische Zulassung bekommen.
Ja, und brauchst du dafür.
Das braucht man auch, ja. Weil aufgrund dessen dosiert man ja sein Insulin aufgrund dieser Messung. Und da geht es ja nicht um Pi mal Daumenwert. Das muss ja, es muss exakt sein, das Ganze. Sonst kann.
Wenn man es dann so auch nutzen will, ja, weil klar, als Richtwert oder so, okay.
Klar, ja, aber.
Macht ja keinen Sinn.
Als Richtwert ist es für Diabetiker uninteressant. Die brauchen einen genauen Wert, sag ich mal. Ja. Und wenn das dann wirklich gut funktioniert, da könnten die, wie gesagt, richtig abcashen. Und auch mit Recht, sage ich mal, wenn sie wirklich, sie schaffen ja, sie würden ja der Bevölkerung oder den kranken Leuten, die an Diabetes leiden, wirklich viel abnehmen an Stress, an Piekserei. Und ich habe mal von so einem Diabeteskranken die Fingerkuppen gesehen, die sind ja schon so zerstochen und so hart teilweise. Das ist ja echt nicht schön, ne, wenn man sich da permanent in die Fingerkuppe stechen muss. Das wäre schön, wenn da was kommen würde. Aber wenn ich mir anschaue, wie lange sie gebraucht haben, wo sie jetzt sind, wird es noch ein langer, steiniger Weg sein. Gut, schauen wir mal. Ich glaube, wir sind fast durch, ne, mit unseren Themen.
Damit sind wir, glaube ich, durch.
Gut. Und dann lass uns doch zum Gadget der Woche kommen, nachdem ich letzte Woche ausgesetzt habe, gadgettechnisch. Habe ich heute was ganz Interessantes. Naja, was heißt interessant ist es schon, aber es ist vielleicht nicht für alle interessant, weil vielleicht viele Hörerinnen und Hörer nicht diesen Ansatz verfolgen, ihr MacBook in ein Case zu packen oder in ein permanentes Hardshell oder Hardcase zu packen. Da gibt es ja auch Diskussionen, soll man das machen, soll man es nicht machen. Das Gerät wird eventuell ein bisschen dicker, es wird eventuell ein bisschen schwerer. Ja, es wird minimal etwas dicker und es wird minimal noch etwas schwerer. Aber allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn man sowieso ein 16-Zoll-Gerät hat, so wie ich es habe, dann ist es auch egal, ob das jetzt ein paar Gramm mehr wiegt oder nicht. Weil das Ding ist ja von Haus aus schon nicht ganz leicht. Und ich bin ja immer der Fan davon, seine Geräte möglichst gut zu schützen, um sie dann auch, wenn man sie mal weiterverkaufen möchte, möglichst in einem neuwertigen Zustand weiterzugeben. Dann ist der Verkaufspreis wahrscheinlich auch noch etwas stabiler und noch etwas höher, als wenn man das so in einem abgeranzten Zustand weitergibt. Und der Zweitkunde freut sich umso mehr. Gut, das ist so mein Hintergrund, warum ich eigentlich mein MacBook Pro 16 Zoll in ein Hardshell-Case gepackt habe. Bei meinem alten Gerät, in Anführungsstrichen bei meinem alten Intel-Gerät, hatte ich so ein Hardshell-Case auch. Allerdings muss ich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Das hat zwei Gründe. Das Vorgängerprodukt, was ich hatte, war allerdings auch nicht von der Firma, war von einem marktbegleitenden Hersteller. Das war auch transparent, okay, und es war aber in einer Hochglanzoptik. Und da konnte man machen, was man wollte. Man konnte noch so vorsichtig sein, man hat sofort Kratzer drauf gehabt. Und es sah nach kürzester Zeit sehr sehr bescheiden aus, sehr benutzt aus. Gegenargument ist, ja gut, das ist ja nur eine Schutzhülle und sie soll ja nur das Gerät schützen, dann soll es dir doch egal sein. Ja, aber so wie das sah aus, als ob man das quasi mit an gewissen Stellen mit Schmirgelpapier bearbeitet hat. Das lag halt auch daran, dass es eine Hochglanzoptik hat oder hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, bei meinem neuen, mittlerweile auch schon fast einjährigen MacBook Pro M1, da mache ich erstmal nichts rum. Wenn ich es im Rucksack mitnehmen möchte, dann packe ich das in so einen Sleeve rein und stecke es dann in den Rucksack und habe dann lange Zeit mich mit so einem Filz-Sleeve beholfen und habe es dann halt in den Rucksack oder in die Tasche gepackt, damit es halt nicht im Rucksack zerkratzt und gegen irgendwelche anderen Sachen stößt und Kratzer am Aluminium verursacht. Aber jetzt ist mir ein Hardshell-Case der Firma Satechi über den Weg gelaufen. Stammhörer werden die Marke sicherlich schon kennen. Und die haben jetzt ganz neu auch den Markt der Hardshell-Cases betreten. Und ich finde, zwei Punkte haben sie sehr, sehr gut gemacht, die ich bei anderen Herstellern so nicht entdeckt habe bisher. Sie haben das Gerät oder dieses Hardshell-Case erstmal in einem matten Design gehalten. Das bedeutet keine Hochglanzoptik. Das ist, hat so einen ganz leichten Milchglas-Touch. Wenn man es nicht am Gerät angebracht hat, fällt dieser Milchglas-Touch noch etwas mehr auf. Wenn es auf dem Gerät angebracht ist oder am Gerät angebracht ist, sieht man das so gar nicht. Dann hat das Aluminium so einen leichten matten Touch. Und das sorgt erstmal dafür, dass man die Kratzer auf den ersten Blick schon mal gar nicht sieht. Und die Oberflächenbehandlung oder das Kunststoff wurde so behandelt, dass sich auch gar keine Kratzer so stark etablieren. Und wenn sie sich etabliert haben auf dem Case, dann sieht man sie nicht so stark. Des Weiteren kommt dazu, dass man auch die Fingerabdrücke kaum sieht, dadurch, dass es matt ist. Also man hat auch eine Oberfläche, Sie haben jetzt auch in der Beschreibung geschrieben, dass es auch eine Anti-Touch, also so eine Anti-Fingerabdruck-Oberfläche hat. Das kann ich jetzt nur so wiedergeben, was in der technischen Beschreibung nur steht. Also ich sehe keine Fingerabdrücke auf dem Case, auch wenn man so ein bisschen gegen das Licht schaut. Das ist nach meiner Meinung ein sehr wichtiger Punkt. Also das Ding sieht nach ein paar Tagen Benutzung immer noch sehr, sehr gut aus. Allerdings wird sich das wahrscheinlich auch erst im längeren Zeitraum zeigen, ob es wirklich so kratzunempfindlich ist, wie sie es angeben. Aber nach den ersten paar Tagen schon auf jeden Fall wesentlich unempfindlicher als das Produkt, was ich bei meinem alten MacBook Pro eingesetzt habe. Das ist der erste positive Punkt, der mir aufgefallen ist. Und der zweite Punkt ist, die MacBook Pros haben ja auf der Unterseite so vier Standfüße. Die sind bei den meisten Hardshell-Cases so, dass sie ausgespart sind. Das bedeutet, man schützt natürlich nicht die Füße, sondern quasi nur das Aluminium, also den Rest vom Gerät. Und die Füße werden auch in Mitleidenschaft gezogen. Also man hat Kratzer, man hat Schiebespuren an den Füßen. Und man schützt quasi auch immer nur einen Teil des Gerätes und nicht das komplette Gerät. Und bei dem Hardshell-Case von Satechi ist es so, dass Gummifüße über den Füßen sind, und diese Gummifüße sind erstmal sehr weich, und dadurch, dass sie etwas weicher sind als die original MacBook Pro Gummifüße, steht das Gerät auch etwas oder wesentlich rutschfester auf glatten Oberflächen. Bei den Apple Original Gummifüßen ist es halt, wie gesagt, so, dass sie recht hart sind und auf glatten Oberflächen auch wegrutschen. Und hier hat man so einen Anti-Slip Untersatz, hat den Vorteil, erster Punkt ist, man rutscht nicht weg auf glatten Oberflächen, und die Originalgummifüße sind geschützt, also quasi so ein Rundumschutz. Und das sind zwei Punkte, die mir an dem Produkt sehr gut gefallen. Es kann natürlich auch einige Leute geben, die sagen, ja, dann trägt es aber noch ein wenig mehr auf, dadurch, dass auf den Gummifüßen von Apple nochmal Gummifüße drauf sind. Das kann man als Nachteil sehen. Das ist aber nur minimal, da diese Auflagefläche nicht riesig ist, sondern wirklich nur ganz dünn ist. Also der Unterschied ist nach meiner Meinung nicht signifikant. Und dadurch hat man halt einen Rundumschutz vom kompletten Gerät. Ja, also meine zwei Kritikpunkte, die ich an meiner alten Hardshell-Hülle hatte, die sind hier bei dem Satechi-Produkt komplett eliminiert. Und ich habe für mich das perfekte Produkt gefunden. Jo. Deswegen bin ich jetzt wieder Team Hardshell Case und nicht Team Sleeve sozusagen.
Jo. Hat der noch so einen integrierten Ständer vielleicht?
Nee. Wird's ja noch.
Was hast du denn teilweise, die rausklappen kannst oder so? Nee. Weil ich habe nämlich ich bin ein sehr großer Freund von Hardshell Cases und habe ja auch eins für mein Chromebook.
Ja.
Und das hat nochmal wie so Tastaturen halt so zwei kleine Füße, die du ausklappen kannst, damit er so einen Winkel kriegt, wenn du mit am Arbeiten bist. Das finde ich eigentlich ganz nett. Okay, wenn es nicht hat, auch gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, Hardshell. Also ich gehöre auch zum Team Hardshell. Bin ich ein großer Freund von.
Und vor allen Dingen, das ist ja so.
Vor allem, ich hatte es zuletzt mal abgemacht wieder, und das sieht alle mein Chromebook, das ist ja auch Aluminium. Das sieht noch aus wie am ersten Tag, ja.
Genau.
Das ist ja auch schon seit Anfang an dran, also top.
Und vor allen Dingen, die haben versucht, was ich auch, wo ich ein Freund von bin, das Ding so dünn wie möglich zu gestalten. Hätte man jetzt noch einen ausklappbaren Ständer, dann würde das wahrscheinlich noch diese Einklappmechanismen unten drunter haben. Das Ding.
So viel trägt das gar nicht auf. Die haben jetzt ungefähr die, sag mal, wie die, da sind auch mal Gummifüße dran. Die haben jetzt die Höhe, wenn sie eingeklappt sind, wie der Gummifuß, und dann klappt es halt aus. Also das ist halt immer die Frage vom Design her und wie stabil sollen sie sein. Das sind halt so kleine Plastikfüße, ja. Mhm. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ich bin froh, dass sie dran sind, weil ich nutze dann ab und zu am Schreibtisch doch schon mal, wenn ich mit dem Ding was nachgucke oder am Arbeiten bin. Von daher ganz okay. Aber klar, wie gesagt, ist halt immer die Frage, wie das dann
genau machen oder kannst. Wie dein Anspruch.
Das ist ja jetzt auch nicht das Dünnste.
Genau.
Ist, was ich habe. Nee,
das ja. ist ja wirklich sehr, sehr dünn. Also damit spielen sie schon in der ganz oberen Liga oder in einer sehr hohen Liga der Dünnheit, der Cover sozusagen. Und ich habe auch letztens jemanden getroffen, der hatte auch ein Hardshell-Case drauf, aber der hat sich nur das Top-Case drauf geklickt und unten drunter wollte er nichts haben. Ihm war nur wichtig, dass die Oberseite geschützt ist. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich habe beides drauf. Und auch für alle diejenigen, die zum Beispiel gerne Aufkleber auf ihre Geräte kleben möchten, die sind mit so einem Hardshell-Case auch gut bedient, weil sie müssen es nicht direkt am Gerät befestigen, den Aufkleber. Sie können es bequem auf das Case kleben oder, wenn es jetzt ein komplett transparentes ist, zwischen Gerät und zwischen Hardshell-Case einfach dazwischen legen, ohne den Aufkleber zu befestigen. Geht auch. Das dazu. Gut, also im Moment mein Hardshell-Case der Wahl und meine bisherigen Kritikpunkte bei anderen Produkten aus dem Bereich, die wurden jetzt bei Satechi beseitigt. Für mich das optimale Produkt. Ja, Satechi hat etwas spät den Markt betreten, aber sie haben halt aus vielen Dingen der Kollegen gelernt sozusagen und haben quasi die Fehler halt nicht gemacht.
Ja, guck mal, Apple ist ja auch nicht mehr der Erste auf dem Markt. Ja.
Nö, klar.
Man muss nicht unbedingt der Erste sein, ja.
Wie ich eben sagte, oder ich habe es noch nicht gesagt, das gibt es in zwei Farbvarianten. Einmal in einer sehr hellen Variante, das ist dann optimal geeignet für die silbernen MacBook Pros. Und einmal in einer etwas dunkleren Variante, das ist dann für die Space-grauen Modelle sehr gut geeignet. Jo. Gut, dann haben wir es doch.
Gut.
Da haben wir doch 2 Stunden. Okay.
Mhm.
Wie die Zeit vergeht.
Ja, ja, ganz schnell.
Und wir hatten so wenig Themen, aber wir haben halt ein bisschen
wenig
Off-Topic eingeblendet.
Ja, jetzt dieses Off-Topic ab, hätten wir immer noch 1,5 Stunden.
Naja, mein Gott. Okay. Gut. Zum Schluss darf ich noch...
Wäre Zeit noch ein bisschen zum Promoten? Kann ich noch andere Projekte promoten?
Nee, ich kann aber noch das Gewinnspiel...
Mein NFT-Podcast und mein Film-Podcast.
Genau, alle nicht vorhanden, alle die imaginären Podcasts von Thomas, genau. Ich habe ja auch ganz viele imaginäre Podcasts. Und besonders, wenn ich nachts tief im Traum bin, du, da habe ich ein ganzes Podcast-Imperium. Du. Und morgens, wenn ich dann aufwache, Mist, ist doch nur das Geek-Café übrig geblieben.
Ja, immerhin.
Immerhin, ja. Und das seit 564 Folgen. Und mit dem Projekt schon 236 Folgen. Wahnsinn. Übrigens, das Gewinnspiel vom Podcamp, das läuft immer noch. Das ist noch nicht zu Ende. Das ist vielleicht nochmal ganz zum Schluss nochmal erinnern, dass ihr immer noch die Chance habt, eine Eintrittskarte zu gewinnen. E-Mail-Adresse ist geekcafé@podcamp.de. Und was ich letztes Mal nicht erwähnt habe, unter allen Teilnehmern verlost der Veranstalter, der liebe Thorsten, in Kooperation mit Rode ein Rode-Produkt. Und was dort verlost wird, das verrate ich nicht. Es wird aber ein Rode-Produkt verlost. Interessant.
Das wusste ich ja gar nicht.
Ja,
es geht nur ums Ticket.
Das Ticket kann man gewinnen, aber man hat auch die Chance, unter allen angemeldeten Teilnehmern an dem Gewinnspiel teilnehmen, auch ein Rode-Produkt zu gewinnen. Ja. Gut, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Jo, ciao.
Tschüss.